Nehmt Platz im Autokino von Max Rockstar Nachtsheim und Chris Nanu. Gute Fahrt.
Hallo.
Hallihallo.
Hallo. Ein neuer Tag.
Ein neuer Tag, ein neues Glück. Wir haben auf dem Megasportplatz übernachtet.
Die Sonne strahlt, draußen sind die Vögelchen. Uns wurde gerade schon ein McMuffin nach draußen. Ein weit duftender McMuffin.
Die Scheiben sind beschlagen,
weil wir hier drin gebumst haben miteinander.
Ganz oft.
Die ganze, wie Deadpool mit seiner Freundin. Wir sind hier auf dem Parkplatz, immer noch in Mogendorf und fahren jetzt nach Hause. Und machen jetzt Podcast Nummer 3. Und auch heute haben wir wieder ein fabelhaftes Thema, was sich in dem Umschlag befindet.
Oh, soll ich den mal rausholen?
Nee, noch nicht. Warte mal. Wir müssen jetzt erstmal. Guck mal hier. Jetzt mache ich Licht an. Jetzt ist da drüben der Tesla gerade angegangen.
Das ist eine Scheiße.
Verfolgt der uns jetzt, oder was?
Der steht hier schon die ganze Zeit, seitdem
wir
hier
sind. Das ist aus Gießen. Der fährt auch noch die gleiche Strecke wie wir.
Wir können doch gar nicht losfahren, weil die Scheiben wirklich komplett beschlagen sind.
Ja. Neben uns ist im Übrigen das russische Motorradteam, sehe ich gerade. The Russian Cycling Team. Steht auf der Tür. Bonitera.
Oh, oh. Also da fühle ich mich ja dann sicher.
Da fühle ich mich sicher. Also wenn ich mich wo sicher fühle, dann da. Ich muss jetzt mal kurz...
Wir sind alle noch ein bisschen verwirrt, weil das hier überhaupt noch nicht so richtig läuft. Weil die ganzen Scheiben sind noch verschlagen.
Der Tesla ist jetzt auch weg. Ich glaube, der sticht uns jetzt ab einfach. Du Dreckschweine, was habt ihr gegen meinen Tesla gesagt? Ich füge euer Leben. Läuft hier alles? Warte, ich muss mal gucken. Ich habe ein bisschen Angst, dass es läuft. Doch, wir sind schon drauf.
Sehr gut.
Toll. Christian, alles läuft. Mach dir keine Sorgen. Bitte.
Oh.
Mach mal ganz kurz die Tür auf. Das hat nämlich eben, als du ganz kurz die Tür aufgemacht hast, das hilft mega. Was ein Durchzug, da kriegt man noch mal einen
Gottes
Willen. Christian, bitte.
Die Dokumente durch den Raum.
Was ist das denn da runter? Was ist denn da runtergefallen?
Das ist doch hier drin. Das ist unser alter Zettel, den brauchen wir nicht mehr. Von gestern noch.
Von gestern Abend noch.
Von gestern Abend noch.
Hm. Guck mal, da ist die Scheibe doch gleich frei. Wie unsere Gedanken, weil wir Podcast aufnehmen.
Ja, aber hallo.
Ja, dann würde ich sagen, können wir, oder? Ich habe die Sitze, willst du auch Sitzheizung?
Ja, bitte.
Guck mal hier, drei Balken. Kriegst du richtig. Da kocht einem das Sperma weg, da kann man keine Kinder kriegen.
Deswegen mache
ich das immer doppelt so warm, damit ich ja nicht irgendwann mal so eine alten aus Versehen. Ich habe letztens eine Ex-Freundin von mir, der ich war 3 Wochen zusammen war. Auf Facebook habe ich immer wieder entdeckt. Und die hat jetzt so einen fetten Freund, aber der ist also nicht so einen geilen Fetten, sondern so einen dumm Fetten.
Das ist der Unterschied, den erklären wir euch in meiner anderen Folge.
Ja. Und. Die hat ein Kind mit dem. Da musste ich ganz doll lachen.
Das ist ja
ekelhaft. Da habe ich richtig krass gelacht, weil das ist so ein richtiges. Ein Mo-Pärchen, ey.
Oh Mann.
Naja, gut. Soll uns nicht tangieren. Von uns ist, glaube ich, keiner schwanger.
Nee, von uns ist keiner schwanger.
Mal gucken, was morgen. Ich muss noch die Pille für danach holen.
Das kann natürlich bei meiner Freundin schon sein, weil wir haben jeden Tag Sex.
Sex.
Ganz
das ist auch einer von sechs.
Sechs, wir ficken, wird jeden Tag gefickt.
In Arschbäsch.
In Arschbäsch.
In Arschbäsch wird jeden Tag gefickt.
Ja, gut. Ey, ich merke schon, der Podcast geht richtig gut los.
Ja, wir stimmen jetzt schon mal auf das Thema Beziehung und Sex ein. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Bei der heutigen Überschrift. Die Überschrift verbirgt sich im Umschlag. Hol doch mal mit dem Umschlag. Den Umschlag aus dem Handschuhfach raus.
Es ist ein bisschen wie damals, wie ist nochmal die Show mit dem Zonk? Geh aufs Ganze, ne?
Geh aufs Ganze.
Der hat damals Umschläge gehabt.
Ja.
So, also, zack. Das sind wirklich echte Umschläge.
Wirklich echte Umschläge. Die sind aus so einem NTG-Shop.
Ich habe extra mal einen Brieföffner mit. So. Mal gucken, was heutige Thema ist. Im Autokino, Episode 2, Master
of Episode 3.
Ah, stimmt, das ist ja Episode 3.
Wir bleiben ein bisschen geändert, weil wir so viel geredet haben in der ersten Folge.
Also Episode 3, Master of None. Okay.
Master of None. hast du ja schon in der ersten Episode von
im Autokino. Ja, was ein Zufall.
Hast du ja schon gesagt, Mann, das ist eine geile Serie auf Netflix.
Ja, das ist eine geile Serie. Das ist ein richtig heißer Hit.
Und viele von euch werden das vielleicht nicht kennen. Deswegen gibt euch der Christian mal kurz die Hard Facts zu Master of None zum Besten.
Yeah! Das ist eine Serie im Rahmen von Netflix Origins.
Die ja wirklich fast nur High-Quality-Scheiß
produziert. Ey, mega gut, ne? Ich dachte am Anfang so, ja, mal gucken. Aber ich glaube, war nicht sogar House of Cards schon?
House of Cards war das erste große Netflix-Ding,
ne?
wo man so sagte, wow, der Qualitätsanspruch von denen ist aber enorm.
Aber in Deutschland haben sie es richtig verkackt. Ganz kurz, ich muss mal ausbrechen. Richtig verkackt, dass die House of Cards Staffel, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche Staffel, das war die dritte, dass sie nur auf Sky erhältlich war und nicht auf Netflix. Das war eine richtige,
jetzt erst ja kam. Letztens.
Ja, das war eine richtige Scheißnummer. So, bitte. Ist geschrieben, produziert. Hey, findet euch damit ab, okay?
Ja, das fand ich aber auch assig so. Das ist eine Netflix-exklusive Serie. Ja. Man macht sich schon Netflix für den Scheiß. Ja.
Und dann
geht die zu den Drecks-Sky.
Scheiß-Arschlöcher.
Kein Mensch, Sky hoffentlich auch bald zugrunde.
Schweine. Und ist Master of None. Ist eine Staffel mit 10 Folgen, die ungefähr immer 30 Minuten lang sind. Mal länger. Ich glaube, die Folge Nummer 2 ist, glaube ich, ein bisschen länger. Ne? Haben wir jetzt vorhin nochmal geguckt.
Nee, die sind alle ungefähr 30.
Geschrieben, produziert ist das Ganze von und hauptbesetzt von Aziz Ansari oder Aziz Ansari.
Aziz Ansari.
Oder wie man in seinem Land ausspricht, Aziz Ansari.
So spricht man das aus.
Ja, genau. Habe ich extra nochmal.
Echt?
Aziz Ansari.
Aziz Ansari.
Aziz Ansari? Ja. Herzlich willkommen zum großen Rassismus-Podcast.
Der Pegida-Podcast.
Ja.
Gottes Willen.
Ja.
Macht Spaß.
Nee, hallo. Bis auf eine Folge.
Hallo.
Bis auf eine Folge. Haben die an allen Drehbüchern mitgearbeitet. Und die eine Folge ist die Folge Nummer 7. Ich glaube, Ladies and Gentlemen heißt die. Und ist von zwei Mädels gemacht worden. Glaube ich auch bei. Ah, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo die mitgeschrieben haben. Ich will jetzt nicht sagen, was ich genau weiß. Die bisherige Karriere von Aziz Ansari. Und was verbindet man mit ihm? Max, jetzt bist du mal gefragt.
Ich sag dir ganz ehrlich, bei ihm ist es ähnlich wie bei Ryan Reynolds. Ich verbinde mit dem eigentlich nicht viel Gutes und ich hatte auf den gar keinen Bock und ich habe die Sendung auch ganz lange gemieden, weil ich den nicht mag. Weil immer, wenn der Typ aufgetaucht ist, egal ob bei Parks and Recreations, egal ob bei Funny People, egal ob bei, wo war das denn noch? Bei, was hatte ich, letztens noch, bei irgendeinem Will Ferrell?
Was?
Irgendwo hat er noch was da. Sandler, ich weiß nicht. Sandler war ja Funny People.
Ja.
Keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich den immer wahnsinnig unsympathisch und mochte den eigentlich gar nicht. So, weil er immer natürlich diesen kleinen, bitteren. Ne, bei Männertrip hat er mitgespielt.
Ach ja, genau. Jetzt hallo.
Als Maul. Bei Männertrip hat er mitgespielt.
Eben haben wir es. Ja, aber stimmt wirklich.
Der hat mich immer so ein bisschen genervt, weil er immer so einen richtig von oben herab ekligen Typen gespielt hat. So. Und.
Das ist wahnsinnig heiß am Arsch.
Ist sie zu heiß am Arsch?
Ja, ich habe gerade nochmal einen Balken runtergemacht.
Ich finde das immer, wie gesagt, die Sperma muss kochen. Damit das nicht passiert wie bei der alten Ex. Ja, nicht bei mir, bei mir ist ja nichts passiert.
Ja, hatte bei
schon,
ihr und
schon genug. Beim Degen.
Ich bin morgen wieder im Plattendegen. Ich geh mal mit dem Ding, ein paar Plattendegen. Gut, okay, jetzt.
Also, das ist Aziz Ansari. Und ich fand ihn immer unsympathisch. Was immer seinen Rollen geschrieben
hat. Weil du Rassist bist noch. Das hast du auch
halt doch dein scheiß Maul, du Behinderte. Ich hasse einfach nur rothaarige Riesen.
Das ist auch Rassismus!
Ginger. Nennst du deinen Penis eigentlich Ginger-Aal?
Boah, kam der einfach so jetzt locker aus der Hüfte, oder was?
Kein Problem für mich. Locker aus der Hüfte kommt höchstens ein Ginger.
Ja, das ist wirklich so. Nice. Wirklich so, tatsächlich.
Gut, wo war ich? Wo war ich stehen geblieben? Ed Sheeran. ich fand ihn nicht cool. Und ja, Parks and Recreations nervt halt auch so ein bisschen rum, finde ich. Also, er ist nicht meine Lieblingsfigur, Parks and Recreations.
Nee, ist er nicht.
Aber... um da auch die Lanze für ihn zu brechen. Als ich mich dann überwunden hatte, das zu gucken, weil alle das so hochgelobt hatten, muss ich sagen, habe ich den Mann nicht nur mein Herz geschlossen, sondern ihn auch als Künstler mit einer der wertvollsten Comedians unserer Zeit stecke ich ihn derzeit, also ordentlich in der Zeit nach Master of None zu. Finde ihn grandios. was er da geschrieben hat, wie sie die Sendung aufziehen und so weiter, wie sie mit Themen umgehen, das ist unfassbar.
Ey, ist mega gut. Hast du mal ein Comedy-Programm, ein Stand-Up-Programm?
Nein, steht ja eins von ihm auf Netflix.
Ja.
Der füllt ja auch einfach mal so den Madison Square Garden und sowas.
Als wäre es nichts, ne? Ja, gut. Ich habe auch noch keins gesehen und ich werde mir jetzt bald mal eins angucken, weil ich halt Master of None so geil fand, ey. Ich weiß halt nicht, wie er das dann in einem Stand-Up-Programm verwurstet, so diese Art von Humor. Oder ob er es da ein bisschen anders fährt. Ich bin mega gespannt auf jeden Fall. Mhm. Und ich gucke mir schon manchmal ganz gerne so amerikanische Stand-Up-Comedians an. Ihn habe ich noch nie gesehen. Es gibt irgendwie gab es immer einen Grund, warum ich mir das nicht angeguckt habe.
Vielleicht hast du es ähnlich gesehen. War nicht so richtig Bock drauf,
ja,
gehabt,
weil man den hast und so. So ging es mir auch mit also genau, ich habe die Serie gab schon länger dann auf Netflix. Und ich habe immer gedacht, ja, weiß nicht, so irgendwie der Typ wirkt irgendwie so auf mich so, also weiß ich, ja, weiß nicht, ob ich mir das reinziehen will. Aber der Typ ist halt irgendwie mega cool. Er ist nicht so richtig krass sympathisch manchmal, auch in der Serie. Aber ich finde einfach geil, wie es erzählt ist. Ne?
Ich finde ihn aber schon, er hat schon eine geile Fresse. Also
ja, und auch diese Fistenstimme, ne?
Diese Fistenstimme. Also er sieht einfach, erstmal sieht er einfach jemand aus, den man nicht unbedingt ernst nimmt. So ganz knallhart gesagt. Weil er hat eine schmächtige Statur, hat ein lustiges Gesicht, irgendwie so ein bisschen knubbelig und so. Es hat jetzt auch nichts, ist jetzt auch nicht besonders muskulös oder so, sondern hat eigentlich ganz normalen Körperbau. Er ist ja unscheinbar und eher so, aufgrund seiner Größe und so weiter und so fort, ist er eher erstmal so, ja, mal gucken, ja. Was ist das für ein Troll. Aber dann verbirgt sich dahinter doch ein wahnsinnig unfassbar guter, großartig talentierter Comedian.
Auf jeden Fall. Vielleicht, meinst du vielleicht auch, weil er so aussieht?
Ja, das ist ja, die meisten Comedians sind ja nicht besonders schön.
Ja.
Also auch die Chesley Petrelli, oder wie die heißt, aus Brooklyn Nine-Nine, die ist ja auch ein mega großer Stand-Up-Star in den USA. Die hat ja auch ihre, die ist zwar keine hässliche Frau, auf Gottes Willen, so, aber die hat ja auch zum Beispiel eine riesen Nase und sowas. Es ist ja meistens so, dass die Comedians dieser Welt, auch die Bill Burrs und
Louis C.K.
und sowas.
Außer Ricky Gervais. Ich finde, Ricky Gervais sieht gut aus.
Ja, aber der war auch immer früher viel dicker und der hat jetzt ein bisschen abgenommen.
Und hat einen Bart.
Hat jetzt einen Bart, der sieht ein bisschen nicer aus. Aber Comedians sind in der Regel nie wirklich richtig schön. Also auch, das ist ja das, was ich so auch am Bühne Chayline hasse, dass er immer sagt, dass er so...
Chayline,
keine Ahnung, Alter. Ich will mir auch nicht merken, wie der heißt.
Ey, findest du, ich sehe ein bisschen aus wie Luke Mockridge?
Bülent Ceylan mag ich auch nicht besonders gern. ist einfach... weil er auch mal so mit seinem Schönheitsimage spielt, so... Ja, dem wurde am Anfang wieder kam, so, ja, das ist der schönste Comedians Deutschlands und so. Man, ja...
Ja, toll, danke.
Ist mir aber auch egal. Also ich finde halt, was soll mir denn ein Schönling erzählen über Fehler und so? Halt eigentlich meistens die kaputten Typen besser.
Ja, jetzt haben wir, es gibt halt fünf, sechs Hauptcharaktere in der ganzen Serie. Das ist halt einmal Aziz Ansari als Death.
Weiß nicht, ob man vielleicht damit an, ja, oder fang erstmal mit den Figuren an. Dann gehen wir mal auf die Geschichte ein, grob, was da überhaupt passiert.
Dann gibt es Rachel, gespielt von Noel Wells. Ich weiß gar nicht, hattest du die vorher so auf dem Schirm?
Ich habe noch mal geguckt, was die gemacht hat. So richtig habe ich die noch nicht vorher gesehen.
Das Gesicht kommt mir so bekannt vor.
Aber das weißt du, warum dir Gesicht auch so bekannt vorkommt? Weil sie krass, weil sie geil ist. Aber sie hat auch diesen krassen Zoe Deschanel-Swag.
Ja,
so, es ist halt dieses, so, das sind so diese Frauen, ich nenne die immer süß geil.
Ja.
Weil das sind so diese Frauen, die man so, ach, die will man so, knuffig und so. Aber die will man auch ficken. Und das ist bei Zooey Deschanel ja auch so.
Ja.
Und das ist bei ihr auch so, dass man so halt, sie macht mich geil, aber ich will sie auch gleichzeitig in den Arm nehmen. Und das schafft sie sehr, sehr, sehr gut, je nachdem, wie sie guckt. Und ja, wir stehen halt auf so ein bisschen selbstbewusstere, humorvolle Frauen und sowas. Das macht sie schon. Und sie ist auch nicht zu hübsch. Sie ist so, du hast das vorhin sehr schön gesagt, in der Vorbesprechung gesagt, sie ist unaufdringlich schön. Das fand ich sehr schöne Beschreibung.
Oh.
Das ist sie wirklich.
Ja.
Noel Wells ist sehr, sehr, sehr unaufdringlich schön.
Dann gibt es noch Arnold. Sag doch mal was zu Arnold.
Arnold ist wie du, Alter. Immer ein riesiger Typ, aber mit Bart und Brille. Dicker und einfach, glaube ich, die lustigste, knuffigste Serienfigur. Also der ist mir am Anfang gar nicht so aufgefallen in der ersten Episode.
Was?
Obwohl er da schon Momente hat.
Ja, da gibt es noch diese grandiose Piano-Szene
Die ist mir aber erst beim zweiten Mal gucken aufgefallen, dass diese Piano-Szene halt Gott gleich ist. Oder auch wenn er dieses Here I come, wenn er in die Hüpfburg springt zu den Kindern, Alter.
Und die Kinder da so rausdrängt.
Der sieht halt so aus wie der größte Teddybär. Wie kann ich den, wenn ihr den noch nie gesehen habt, gespielt der Schauspieler?
Ach, Moment, Eric Warheim.
Eric Warheim sieht aus wie der größte Kuschel-Teddybär, als könnte er keiner Fliege was leid tun, kann er wahrscheinlich auch nicht.
Nee.
Wahnsinnig sympathisch, spielt das mit einer Hingabe, einen Quatsch redet er.
Wie geil, wirklich.
Unfassbar so lustig. Nice. Also die zwei, es gibt auch oft Bilder, wo sie nebeneinander irgendwelche Straßen runterlaufen. Vorhin hatten wir auch irgendwann mal kurz. Ja, die zwei sind so geil, weil Assis
und er. Der eine ist so 2 Meter und der andere ist so
2
eine.
Meter groß und so dicker und so. Und er ist einfach so ein kleiner, hagerer Inder. Das ist schon sehr, sehr, sehr großartig gemacht und sehr, sehr, sehr witzig.
Ja, absolut.
Bildet einen sehr schönen Kontrast.
Dann haben wir Denise. Denise nervt mich ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Denise ist die lesbische Freundin, ne? Ja. Die schwarze lesbische Freundin von
genau, gespielt von Lena Waithe, keine Ahnung.
Ja, ich finde auch, dass sie so ein bisschen, weil die halt immer so ein bisschen anti ist und sowas.
Ja.
Aber das tatsächlich sind Menschen, also ich kenne viele Leute, die auch so eine Haltung haben wie sie, so dieses einfach so erstmal von vornherein alles kritisch betrachten oder was, auch nicht mit dieser nötigen, also ich mache das ja auch oft, aber ich mache das dann mit dem, oder wir machen das ja oft mit so einer Prise Humor dann immer so, dass wir das scheiße finden, aber immer so, das sind ja so Leute, die finden einfach ernsthaft alles richtig scheiße. Und so Leute gibt es sehr, sehr oft, die ist schon sehr, sehr zeitnah, die Frau.
Ja. Okay, das ist deine Meinung. Dann gibt es noch Brian, gespielt von Calvin Yu.
Den finde ich aber den unauffälligsten.
Ja, würde ich gerade sagen. Also den finde ich eigentlich ziemlich unauffällig. Und dann gibt es noch Ansaris Eltern, hast du jetzt noch dazu geschrieben. Und das sind wirklich die Eltern von Aziz Ansari. Und er hat eine richtig geile Geschichte erzählt. Er war bei Conan O'Brien und in einer amerikanischen Talkshow, Late-Night-Show, falls es jemand von euch nicht kennen sollte. Und da erzählt er, wie er halt 2 Wochen zu Besuch war. Also seine Eltern waren 2 Wochen zu Besuch, um halt diese Dreharbeiten abzuschließen. Und dann hat er gemeint, nach spätestens 3 Tagen kannst du deinen Eltern einfach nicht mehr vorlügen, was für ein Typ du bist. Und dann waren sie irgendwie in einem Restaurant und die essen wohl kein Schweinefleisch oder so. Und seine Freundin war aber auch dabei in dem Restaurant und er probierte bei seiner Freundin, da war Schweinefleisch drin. Und dann hat ihn sein Vater also ein bisschen zur Rede gestellt. Und dann hat er gemeint, ja, sorry, das mache ich normalerweise nicht, das habe ich nicht gewusst. Und dann ein paar Tage später lief er halt einfach durch New York, ja, also einfach durch diese riesengroße Stadt. Irgendwo dort sind auch seine Eltern halt gerade unterwegs gewesen. Und er hat ein Schweinefleisch Sandwich in der Hand und beißt da rein. Und dann kommt ihm sein Vater entgegen in New York und sagt so, hey, kann ich mal beißen, sieht echt lecker aus. Und dann muss er sagen, hey, nee, sorry, ist mit Schweinefleisch. Ich esse es schon die ganze Zeit. So, ich hab's nie nicht gegessen. Sorry, ich bin nicht religiös. Und da muss er echt enttäuscht von ihm gewesen sein. Ist auf jeden Fall eine geile Geschichte. Und ich find's richtig geil, Mann, dass er seine Eltern damit reingeholt hat.
Ja, man merkt's halt auch krass. Also sein Vater macht's noch einigermaßen, sagt auch noch mehr, weil er es einigermaßen hinkriegt, aber die Mutter kriegt es halt so gar nicht hin.
Nee,
also wenn man das weiß, die ist echt so, die Mutter, die redet so ganz auswendig gelernt und sowas. Aber irgendwie finde ich das überhaupt nicht schlimm. Also man guckt das so, also ich gucke das ja im englischen Original. Du hast auf Deutsch geguckt, ne?
Ja, ich habe auf Deutsch geguckt. Weil ich einfach, keine Ahnung, ich habe die erste Folge auf Deutsch geguckt und dann ziehst du das durch, weil ich auch nicht wusste, was mich da erwartet. So, und dann, und dann muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich es auf Deutsch auch nicht so schlecht. Also ich glaube, jeder, der es auf Deutsch gesehen hat, wird mir da zustimmen. Es gibt natürlich immer ein paar Freaks, die sagen, also auf Deutsch, das ging überhaupt nicht klar. Er hat wirklich eine ganz andere Stimme auf Deutsch, aber ich finde, die Jokes kommen schon ungefähr rüber. Und ich habe es mir auch nochmal auf Englisch angeguckt, zum Teil. Also ich, ja, klar, natürlich ist es nochmal was anderes, aber ey, kann man auf jeden Fall machen. So wie bei Deadpool, da haben wir auch schon drüber geredet in der Deadpool-Folge. Ey, es ist manchmal nicht so schlimm, wie alle immer behaupten. Also,
ja.
Fand ich auf jeden Fall okay. Ja, das war es eigentlich so zum hauptsächlichen Cast, kann man sagen. So, das sind die wichtigsten Leute. Und jetzt steht hier Zusammenfassung, was ist Master of None? Genre ist für mich einfach, ist eine schwierige Situation, weil es ist so ein bisschen, es ist schon Comedy, so, ne? Aber es ist halt
sehr unaufdringliche Comedy.
So unaufdringlich. Ich kann es vielleicht mal an einem Beispiel so festmachen. Da muss ich jetzt schon ein bisschen vorgreifen in die erste Folge, dummerweise. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, glaube ich. Weil ja. Ich will es mal kurz erzählen. Weil es gibt so diese eine Situation, da muss er Kinder sitten. So. Und es wäre, glaube ich, in jeder normalen Comedy-Serie irgendwann dazu in so einer klassischen Comedy-Serie passiert, dass eins von den Kindern einfach verschwindet oder so. Und ich finde aber, dass was dann wirklich passiert, ist viel angenehmer und realistischer. Und das mochte ich so irgendwie, weißt du?
Ja, Da gibt es im Übrigen diese großartige Szene, wenn sie in diesem Spielwarenladen sind und er diesen Dinosaurier hat und draufdrückt, der so quietscht.
Und einfach nicht aufhört.
Und einfach nicht aufhört. Und hinter ihm auch einfach Arnold die ganze Zeit steht, die ganze Zeit so mit ihm immer so und die. Und sie sich die ganze Zeit so freuen und die freuen sich so 30, 40 Sekunden. Das ist so Family Guy-mäßig unnötig in die Länge gezogen. Das ist so gut.
Bis Arnold dann irgendwann sagt so: Oh mein Gott, stopp, da drüben ist so eins von den Pianos, die man mit den Füßen spielen kann. Und rennt dann so weg. So.
Ja, stimmt. Und springt auf dieses Piano.
Und er drückt noch weiter auf den Dino rum. Und man hört dieses Piano im Hintergrund. Das ist wirklich unfassbar witzig.
Ja.
Ja, Message, Stil, Inhalt. Ja, die Message, ey, es ist, glaube ich, jedes Mal eine andere, oder?
In pro Folge. Die Message ist, dass sie sich eigentlich immer, oder was, Message ist vielleicht das falsche Wort, aber sie nehmen sich ja immer ein Themenfeld,
ja,
was man irgendwie kritisch auseinandernehmen kann, zum Beispiel Eltern. Also Alltagsprobleme, ja, nehmen sich eigentlich so ein Alltagsproblem an. Oder was halt jetzt in seinem Fall dann auch ganz wichtig ist, in deinem Fernsehen,
ja,
gibt es eine schöne Folge zu. Oder halt auch dieses ganze Beziehungsding, so die Beziehung, wie die erste Wohnung funktioniert und so weiter und so fort. Und das ist immer so, das läuft eigentlich eher so subtil.
Ja.
Parallel gibt es aber noch einen Handlungsstrang. Dev ist nämlich eigentlich Schauspieler, hatte irgendwann mal einen Hit mit einer Werbung.
Go-Gurt, so eine Joghurt-Werbung anscheinend.
Okay. Und die hatten zusammen diese Werbung und rennt eigentlich seitdem durch New York, lebt zwar davon noch irgendwie, aber will halt jetzt mal wieder aus diesem One-Hit-Wonder, aus dieser One-Hit-Wonder-Situation raus. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich so eine Situation, die haben viele Schauspieler auf dieser Welt, dass sie halt irgendwann mal ein Ding hatten, egal ob jetzt in Werbung oder im Film, oder sie halt ewig lang dann auf den nächsten Job suchen.
Auf jeden Fall. Und dann versucht er sich halt quasi so ein bisschen, natürlich auch so, dann sieht man halt so die kleinen Probleme, die im Alltag so auf ihn warten. Und dann kommt auch ziemlich schnell schon Rachel ins Spiel, direkt in der ersten Folge. Aber was würdest du sagen, ich ganz kurz vielleicht zu der gesamten Message. Ich weiß nicht, wir haben vorhin nochmal drüber geredet. Ganz kurz, ich glaube, es geht halt viel auch um dieses Optionen, oder? Was meinst du? Optionen verpassen, wahrnehmen, ergreifen im richtigen Moment.
Aber das ist eigentlich eher das für mich das Schlussfazit aus der Serie. Lass da mal eher zum Schluss des Podcasts drüber reden. Lass gerade noch kurz die Geschichte, weil die Geschichte, diese eigentlich dient ja diese Handlung rund um dieses Jobsuchen und dass er dann diesen Job kriegt bei The Sickening.
Ja.
So eine Outbreak-Zombie-mäßige Science-Fiction-Scheiße, die völliger Bullshit ist, mit arroganten Produzenten, die kein Herzblut reinstecken und alles nur vom Greenscreen machen und sowas. Diese traurige Szene, wenn sie mit diesen zwei hässlichen Bürostühlen vor dem Greenscreen sitzen, mit dem Typen. Oh my gosh, they're coming! So, das ist eigentlich ganz so nochmal dieser Einblick in dieses traurige Schauspieler-Ding. Im Übrigen, sehr, sehr viele Parallelen zu der Serie Love. Aber dazu später mehr.
Ja, habe ich ja noch nicht.
Hast du ja noch nicht gesehen. Aber das sind alles so Sachen, wo die beiden Punkte sich kreuzen.
Okay.
Naja, und es geht eigentlich darum, dass er halt die ganze Zeit Jobs sucht und dass er eigentlich Single ist und das auch gut findet, aber sich dann halt verliebt. Ich glaube, das kann man mal so als die zwei Haupthandlungsstränge, die der rote Faden sind und der sich diese Geschichte eigentlich, die eigentlich nur die Fläche bieten für den Spielplatz an Themen.
Ja. Genau. Ja gut, dann wären wir eigentlich bei Folge 1 jetzt schon, ne? Plan B. Also die ganze Folge beginnt so, dass er offensichtlich gerade Sex hatte mit jemandem, den er im Club kennengelernt hat und das Kondom gerissen ist. Und dann fangen sie erstmal an, ihre Smartphones rauszuholen und so und googeln erstmal, was kann man da machen.
Aber ist das nicht unfassbar zeitgemäß, diese Stelle?
Ich fand ja,
das
so ey, super geil. Ja,
so und dann rufen sie sich auch ein Uber.
Ja.
Uber ist ja so das neue Taxi in Amerika. In Deutschland ist das ja noch nicht angekommen.
Und er meint so, ja, wollen wir uns so ein gutes Uber bestellen oder so ein billiges? Ich will jetzt auch nicht knauserig rüberkommen und so. Das ist mega nice. Dann fahren sie natürlich bei irgendeinem Typen, der die ganze Zeit so richtig laut Mucke pumpt. So. Und sitzen dann da hinten so ein bisschen zusammengekauert und sind so, unangenehm, wir kennen uns eigentlich gar nicht richtig und jetzt haben wir vielleicht ein Kind gemacht und so. Aber dann fahren sie halt zu so einem, ich weiß gar nicht, das sind ja keine Apotheken, das sind irgendwie
so. Ja, das sind so, ich war ja auch drin, das gibt diese Stores in Amerika überall, die so ein die haben wahnsinnig große Apothekenabteilungen, gleichzeitig sind die auch noch Supermarkt, die haben den ganzen Tag auf.
Super geil. Und dann gehen die da halt rein und dann holen sie sich halt so die Anti-Baby-Pille, schätze ich, ne?
Holt dann noch den Apfelsaft.
Und er versucht es irgendwie so ein bisschen aufzulockern und meint dann so, ja, sonst noch was? Ja, weiß nicht, willst du was zum Knabbern oder vielleicht hier so einen Apfelsaft? Kennst du den nicht? Der ist super lecker. Und dann holt er noch so einen dummen Apfelsaft einfach. Und sie nimmt dann halt im Uber, wenn sie dann sie nach Hause fahren, direkt die Pille ein und er trinkt dann halt so ein bisschen diesen doofen Apfelsaft. Und dann verabschieden sie sich an ihrem Haus und sagen, ja, vielleicht bis bald oder so. Und es ist aber irgendwie schon, hat man das Gefühl, okay, da passiert nichts mehr zwischen den beiden erstmal.
Ja, also man vergisst dann eigentlich Rachel auch erstmal.
Ja, absolut. Und ja, sie steigt aus und ich glaube, dann geht's schon weiter mit der Babyparty, oder?
Genau, er geht dann zu Freunden auf die Babyparty zusammen mit Arnold und das ist ein befreundetes Pärchen, die haben ein paar Kinder und steht dann noch so ein bisschen, er weiß auch nicht, ob er das gut oder schlecht finden soll, dass er selber noch keine Frau hat und keine Kinder hat und dass er irgendwie belanglosen Sex mit Fremden hat und naja.
Ja, und dann hängt er dann auf dieser Babyparty rum und
kümmert sich dann um die Kinder später noch.
Stimmt, und kümmert sich dann irgendwann um die Kinder, genau.
Weil die halt aufräumen müssen, nimmt die Kinder mit und geht mit denen einkaufen.
Mit denen so einen Tag, geht mit denen irgendwie Eis essen oder Frozen Joghurt essen sie, glaube ich, auch. Also ich finde es halt irgendwie cool, weil es so viele Sachen hat, wo du das Gefühl hast, ja klar, das kenne ich irgendwie und es ist sehr zeitgemäß. Also es macht echt Spaß zu gucken.
Ja, es ist halt so diese fühlbare, dieses fühlbare popkulturelle Umfeld, was wir auch alle haben, was halt, also es ist halt super nah an einem dran.
Genau.
So, auch dass so Sachen wie Instagram und sowas thematisiert werden, das ist halt ganz, ich meine, das ist halt heute einfach so fertig.
Richtig, ja. Ja, dann passt er auf die Kinder auf. Da gibt es eine Szene an der Toilette, ne? Wie war das nochmal?
Ja, dass er halt...
Er muss ihr denn...
Die Kleine muss pinkeln.
Ja.
Und der Kleine reibt ja die ganze Zeit den Pimmel an allen möglichen Sachen, was er dann nachher fährt. Weil so ein kleines perverses Dreckskind ist und auch immer überall dem Vater über die Schuhe scheißt und sowas. Also die Kinder sind ganz absurd verzogen und kacke. Und auch die Tochter, die muss dann irgendwie aufs Klo und dann geht er in so einem Starbucks, also in irgendeinem Café, zu so einer Frau und fragt halt, sie sitzen so zwei Frauen am Tisch und er geht halt zu der, die sag ich mal, mütterlicher aussieht und fragt sie halt, ob sie mit der Kleinen aufs Klo gehen will, weil er nicht auf die Frauentoilette darf. Und dann beschwert sich die andere Frau, die ein bisschen maskuliner aussieht, ob sie ihm nicht weiblich genug sei, dass er sie nicht gefragt hätte, sondern die andere und sowas. Sie würde sich diskriminiert fühlen. Und dann kommt noch diese Sexismusfrage auf und sowas. Und das ist dann alles eigentlich... Und er wird so schnell in so eine Scheißsituation geworfen, mit dem total unangenehm ist, dass der ganz, ganz schnell rauskommt. Das ist eine sehr, sehr, sehr lustige Szene.
Und in so Fallen tappt er noch öfter, ne? Das ist echt...
In so Fallen tappt er sehr, sehr oft. Also, aber die zeigt eigentlich ganz gut, die erste Folge kommt ganz gut, was den Querschnitt dieses Humors angeht, der Serie, zeigt das eigentlich ganz gut auf. Dass es halt so unangenehme Situationen gibt, die jeder kennt irgendwie. Und, aber auch dann natürlich so Slapstick-mäßig, wie die da dastehen mit dem Klavier und sowas. Oder auch wie Arnold dann in diese Hüpfburg reinspringt. Das ist schon einfach großartig so. Also das hat einen sehr, sehr schönen, dennoch sehr unaufgeregten Humor. Und ich mag das sehr, 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 sehr gern, wie das erzählt wird und sowas. Und in der ersten Folge ist halt dieses Problem, also ich glaube, wir gehen mal mehr auf dieses Thema ein. Thema Kinder, Thema Angst vor dem Erwachsenwerden, Angst vor der eigenen Familiengründung. Da gibt es am Ende so eine wunderschöne Szene und mit der konnte ich mich so krass identifizieren, das ist die letzte Szene. Da hat die Mutter halt von denen, die bringt dann wieder die Kinder heim und sowas, er bringt dann die Kids zurück und dann erfährt er halt von den Eltern eigentlich, dass es so scheiße läuft bei denen und dass die sich trennen und eigentlich hassen und dass sie das alles nur noch machen für die Kinder und eigentlich trennen wollen und so. Oder dass sie sich auch trennen, sie trennen sich gerade, leben gerade in Trennung. Und dann sitzen sie da mal am Tisch, die Eltern, die Kids. Und die Mutter hat halt so mega geile Sandwiches gemacht. Und dann kommen irgendwie die Kinder aus der Küche und sagen so, hey, we did some first sandwiches. It's with peanut butter and salad and ketchup and mustard und so. Und das ist halt diese geilen Sandwiches von der Mutter und dann dieses zusammengemanschte mit Loch im Toast drin. Und die Eltern sind halt so, oh, unsere Kinder haben Sandwiches gemacht. Und essen die so wieder, will ich so, danke Kinder, die sind aber gut. Und er guckt so auf dieses Brot, auf dieses matschige Brot, auf das andere Brot, auf das matschige Brot. Und dann sagt er so, sorry, but this is ugly. Und frisst so das geile Brot von der Mutter. Und damit endet die Folge. Lacht er, grinst er nur so in sich rein. Und alle gucken ihn nur so, alle am Tisch. Und sind so, die Kinder sind so enttäuscht. Die Mutter ist so, Mann, du Arschloch. Der Vater denkt so, ja, Mann, eigentlich machst du es genau richtig. Und dann endet die Folge auch. Und das ist so, das ist genau das, was ich so hasse. Dieses Eltern finden alles, was ihre Kinder machen, geil. Ja. Und ich meine, wir sind ja, also vor allem ich bin jetzt mit 32 auch in einem Alter, wo halt auch anfangen, alle möglichen Kinder zu kriegen, wie gesagt, die Ex-Freunde oder so. Und man selber ist dann immer so ein bisschen so, oh, ich habe da noch gar keinen Bock drauf, ich bin selber noch ein Kind irgendwie. Und sich dieses, auch wenn man da Leute kennenlernt, die dann irgendwie Kinder haben und so, alles, was die Kids machen, ist geil. Und ich verstehe das ja, dass es so ist als Eltern. Ich glaube, das kann man doch nur als Eltern nachvollziehen. Aber wenn man Single ist und das nicht hat und auch noch nicht so viel Bock drauf hat, dann kann man den Moment von Dev in der Folge so krass nachvollziehen, dass er so genervt ist von diesen Kiddies. Und ich habe da einfach persönlich den Punkt, ich komplett d'accord mit ihm, dass ich da noch überhaupt keinen Bock drauf habe. So, ich krieg's ja nicht mehr hin, ordentlich eine Beziehung zu führen. So, geschweige denn, jetzt noch ein Kind in die Welt zu setzen, das wäre das arme Ding. So,
ja.
Ich kann diese Abneigung, was heißt Abneigung?
Nee, ich glaube, es ist eher so
davor,
Angst.
Ja, so Angst davor. Oder auch diese Angst, so seine Unabhängigkeit und sein Single-Dasein zu verlieren, die kann ich leider komplett nachvollziehen. Das mag in manchen Augen von glücklichen Familienvätern und Familienmüttern traurig klingen. Ich bin aber glücklich, dass es so ist, wie es ist, dass ich meine Ruhe habe.
Ja gut, aber du weißt ja auch nicht, ob diese ganzen Leute, die halt jetzt Kinder haben und sagen, ey, ist mega gut, das Kind hat mein Leben so bereichert, so, ob die das wirklich so meinen, weil es ist wie, du kennst das, wenn du dir vielleicht mal irgendwann sowas gekauft hast, was nicht so geil ist und alle deine Leute haben
dir
so
abgeraten
und dann sagst du, ja, ich meine, so schlecht ist der Laptop jetzt nicht so. Ich meine, klar, der hat nur 600 Euro gekostet, der ist mega geil, weil ich kann den halt so da mitnehmen und so.
Keine Rede, oh, der Spaß, aber kann ich schon DVDs gucken.
Ja, genau. So, und ich meine, MacBook hat kein DVD-Laufwerk, also ich meine, ist eigentlich voll gut und eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Und das ist ganz normal so und ich glaube dann, ey, es ist natürlich, ich glaube schon, dass ein Kind haben ist was krass Besonderes so, aber man soll halt auch ein bisschen Rücksicht auf das Kind nehmen und halt einfach nicht mehr so selbst so ein krasses Kind sein. Und wenn man sich halt dazu bereit fühlt, dann soll man bitte alles machen. Aber 50 sollte man auch nicht unbedingt erst sein, so, das finde ich auch komisch. Fände ich jetzt irgendwie ungeil, wenn ich so 50 bin und mein Kind, oder 60 dann und mein Kind ist so 10. Ja. Ich habe so keine Ahnung mehr, von was es spricht, einfach so. Ja, das glaube ich ist auch nicht so nice.
Ja, aber meinst du, wir werden diesen popkulturellen Anschluss irgendwann so krass verlieren?
Wie?
Dass wir unsere Kinder irgendwann nicht mehr verstehen?
Ey, das ist halt, glaube ich, nicht so, dass wir das verlieren werden, weil wir das nicht mehr wissen, sondern weil wir es verlieren wollen, weil es uns nervt. Ich kenne es so oft, dass ich so Sachen sehe, so zum Beispiel diese ganze Snapchat-Sache so, ne? Die ist halt, wenn man das cool macht und so, ist es okay und dann ist es auch witzig so. Ich meine, du machst auch viel auf Snapchat, ich mache ein paar Sachen auf Snapchat so, aber ey, ich sehe so viel Scheiße und dann nervt mich das so, wie die Leute einfach 150 Mal diesen dummen Hund machen, der die Zunge rausstreckt so. Weißt du, wie ich meine? Und dann denke ich mir so, ey, ganz ehrlich, Leute,
ihr fangt
mich so ab. Ja, klar, das macht ja jeder einmal, aber es gibt dann Leute, die machen das dann jeden Tag.
Ich habe nur gemacht, weil ich gesagt habe, guck mal, ich bin Assad.
50 Mal so. Und dann denke ich mir irgendwann so, boah, ach, mich nervt das alles so. Ich weiß es auch nicht so. Auch die, es fängt schon an, so Instagram nervt mich auch zum Teil, was die Leute für Bilder hochladen und wie sie sich da so zur Schau stellen. Und irgendwie will ich da irgendwie alles so ein bisschen mitbekommen und dabei sein, aber es kann gut sein, dass ich in 10, 20 Jahren sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und wenn ich anfange, die sozialen Medien zu vernachlässigen, fängst du auch an, Sachen nicht mehr mitzubekommen, glaube ich, so. Die so popkulturelle Geschichten. Ey, wie viel Musik ich mir nicht mehr anhöre, weil ich so irgendwie...
Wir haben es ja schon ein bisschen bei den ganzen YouTubern. Ich meine, die ganze neue Generation von 12, 13, 14-jährigen Kiddies, die ist ja schon so, dass die haben ja YouTuber-Idole, die kriege ich gar nicht mehr mit. Und ich bewege mich in diesem Metier. Ich arbeite auf YouTube mit Greenscreen und so weiter und so fort.
Ja.
Ich habe trotzdem keine Ahnung, von wem die eigentlich reden. Und ich finde die auch alle, wenn ich alle sehe, finde ich alle Schmutz.
Genau. Und auch, ey, es geht doch auch schon... Und es geht auch bei der Mode los. So. Ich meine, wenn ich heute... gestern habe ich wirklich zwei 15-jährige Typen gesehen, die waren so komplett in so Klamotten eingekleidet. Die haben wirklich ausgesehen wie Ace of Brocky, aber das waren dann so 15-jährige weiße Mittelstandskinder, die sich so angezogen haben wie Ace of Brocky so. Und dann, die hatten auch noch dasselbe Oberteil mit so Bandana-Muster und standen so nebeneinander. Es war so, ich habe mich kaputt gelacht halt so innerlich. Und dann gedacht, ey, wenn ihr wüsstet, wie blöd ihr aussieht. Und dann habe ich mir gedacht, okay, und so verlierst du halt irgendwann so den, du bist dann nicht mehr ganz frei, so, du bewertest es gleich. Also, und deswegen glaube ich, dass das halt so das Problem ist. Unsere Eltern haben uns ja damals auch bewertet, als wir mit 5XL-Shirts rumgelaufen sind.
Ja, zu Recht.
Und wir haben uns gedacht, ah, die checken das nicht so. Aber die haben es halt gecheckt und wir haben überhaupt nichts gecheckt. So, das ist halt der Punkt.
Ja, leider. Naja.
Ja, sind wir mal weiter bei Folge 2, weil sonst wären wir nicht fertig. Parents, Thema Eltern. Da die Folge hast du noch frischer im Kopf als ich, das habe ich vorhin das wieder gemerkt.
Also die kurze Zusammenfassung ist, dass eigentlich beide zu wenig mit den Vätern unternehmen wollen.
Also im Moment beide ist
Also es geht Brian. Um Brian und Dev.
Ja.
Und beide wollen halt oder merken, weil sie ins Kino gehen. Wie erzählt man das denn am besten, gescheitesten? Es geht ja... Lass mich nochmal neu anfangen. So. Dev und Brian haben natürlich beide Väter, die sie natürlich in ihren Jobs und ihren Tätigkeiten vernachlässigen. Und auch nicht gut behandeln. Da gibt es eine ganz, ganz, ganz tolle Szene, wo beide ins Kino gehen wollen, einen neuen X-Men-Film. Und die Väter jeweils vom anderen, also die Väter werden immer vom Sohn abgeblitzt, wie sagt man, abblitzen lassen.
Ja.
Die Söhne lassen die Feder abblitzen. Jetzt ist grammatikalisch richtig. Wegen Banalitäten. Und dann siehst du halt immer so, was die für einen Wert, und dann siehst du immer so eine Rückblende von dem ganzen Werdegang des jeweiligen Vaters. So, wie der kleine Inder durch so ein indisches Dorf rennt, mit so einem Spielzeug in der Hand, was so knistert, also so eine Art, wie so ein Handklavier, da rumrennt mit nacktem Oberkörper und in diesem wilden Szenario irgendwann seinen Weg findet, dann als Computertechniker nach Amerika zum Arbeiten zu gehen, mit seiner Frau, und wie er sich da hocharbeitet, wie er seinem Jungen den ersten Computer kauft, wie stolz er ist, wie sich Dev entwickelt.
Ey, das ist mega gut gefilmt.
Das ist mega geil gemacht, das ist richtig, richtig emotional. Auf so eine ganz schöne Art und Weise, das ist schon fast Pixar obenmäßig, so wie, dieses, wie sie das Verhältnis aufbauen. Und dann endet die Szene halt damit, dass er sagt, dass er ihn eigentlich vorher gefragt hat, ob er bei seinem iPad helfen könnte. Und er sagt, no dad, I'm sorry, I have to go to the cinema, I want to watch the trailers. Und dass er ihm einfach absagt, weil er die Trailer im Kino sehen will. Das gleiche macht Brian zu Hause bei seinem Vater auch. Der sagt ihm nämlich auch ab, weil er sagt, dass er gerne diese Rätsel, in Amerika gibt es in den Kinos immer vorher so Quizze, dass er gerne das Quiz machen möchte, was vor X-Men läuft. Und dann sieht man auch die Rückblende des Vaters, so wie der halt seine Reise nach Amerika antritt, was der für Scheißjobs hat und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr krass erzählt. Und dann sitzen beide zusammen, merken so, dass sie ihre Väter so ein bisschen vernachlässigt haben und planen dann mit beiden Vätern essen zu gehen, das zu kombinieren, damit die sich auch mal kennenlernen, und haben eigentlich so ein richtig krass schlechtes Gewissen. Und die haben dann einen Abend zusammen in einem Restaurant. Und der ist richtig, richtig schön und alle verstehen sich gut miteinander und die Väter schreiben auch mit dem Sohn des jeweils anderen noch irgendwie SMS hin und her und alles ist so ganz sympathisch und familiär. Und die wollen das dann wiederholen und die Folge endet eigentlich damit, dass die beiden Söhne sagen so, nee, wir haben jetzt, sie werden jetzt gierig, so, wir sollen uns mal in Ruhe lassen, wir haben denen jetzt ihren Abend gegeben, und befasst sich im Endeffekt mit dieser Kindesschuld gegenüber den Eltern, die einfach oft ein schlechtes Gewissen haben ihren Eltern gegenüber, aber mit einer einmalig erfüllten Tat, wie zum Beispiel, wir waren jetzt mal zusammen essen, dann auch denken so, ja, jetzt ist gut.
Ja,
so,
jetzt habe ich dem erstmal das gegeben,
was er will. Jetzt habe ich den erstmal gefüttert. So, das mache ich. Das ist tatsächlich auch wieder was, wo ich sage, sei es die Identifikationsfläche krass dahinter.
Auf jeden Fall.
Weil man zum Beispiel, ich mache das auch mal mit meiner Oma so,
ja.
Die ja auch jetzt seit Opa tot ist, ziemlich viel allein ist. Und man ist aber auch einfach so, ich denke mir dann auch immer so, ja, was, wenn ich da 2-3 Stunden sitze, das ist halt leider, das mag gemein klingen, aber das ist auch das Ehrlichste, was ich sagen kann, es ist Pflichtabarbeiten, weil meine Oma und ich haben leider keinerlei Gemeinsamkeiten, die versteht nicht, was ich mache, die lebt in einem völlig kleinen Horizont, und dann sitzt man so dabei und klar tut es einem leid und klar hört man sich das alles an oder sowas, aber man ist auch nach 3 Stunden echt erleichtert, wenn man raus ist, weil man einfach sagt, so, ey, das ist halt keine Situation, das ist ein Opfer, das man in dem Moment bringen muss. Das ist total hart, weil es Familie ist.
Ja, ja.
Aber es ist halt einfach so. Und das ist, glaube ich, ein Gefühl. Und das, viele Leute werden sagen, so, nein, das ist ja kaltherzig. Was kann man nicht über die eigene Familie sagen? Aber das muss man über die eigene Familie sagen können, weil das ganz, ganz, ganz so oft ist. Und diesem Problem nimmt sich im Endeffekt die Folge Parents an.
Ja, und weil super erklärt, ey, so super krass erklärt. Ich würde am liebsten klatschen, weil ich nicht so viel Zelle in der Hand hätte. Aber ich, nee, wirklich. Ey, aber eine Sache will ich noch dazu sagen, mal ganz kurz. Ich glaube, was auch, also das Ding ist ja auch, dass man die Leute nicht so gut kennt, halt einfach, wie du gerade gemeint hast, die weiß nicht so richtig, was ich mache, so, ne? Und da sitzt doch noch dieser eine Typ dabei, der fast schon vermittelt und der dem, ich glaube, dem Dev dann erst ein paar Sachen erzählt, die sein Vater gemacht hat. Und da war er so, wow, das hast du gemacht? Wie, du hast in der Fabrik gearbeitet für das und das? Das wusste ich hier gar nicht. Und da denke ich mir so, oh, wie krass, Alter, dass er das von seinem eigenen Vater gar nicht alles wusste. Ja?
Ja.
Aber genauso ist es ja auch. Also ich meine, wir wissen wahrscheinlich wirklich nicht mal ansatzweise so viel über unsere Väter, die Vergangenheit, die sie quasi vor uns hatten. So. Und auch
aber meine Eltern, weil wir eine sehr kleine Familie haben, weiß ich über meine Eltern extrem viel.
Ja.
Also mit meinen Eltern habe ich mich viel unterhalten, aber meine Großeltern waren immer das Problem tatsächlich. Ja. Beziehungsweise, du kannst das auch nicht nachvollziehen, die wiederholen sich auch immer so. Ah ja, dann ist halt der wie oft habe ich gewisse Geschichten von meiner Oma schon gehört.
Mhm. Ja, gut. Kommen wir zur Folge 3.
Übrigens, super lustige Szene. In der Folge noch mal, er ist ja dann, fängt sich an zu bewerben für das Sickening. Die Szene, wenn er im Café sitzt, in dem Starbucks und das Bewerbungsgespräch via Skype. Großartiges,
ja,
sehr, sehr, sehr lustig.
Okay, kommen wir zur Folge 3. Hot Ticket.
Da hat er Freikarte für ein Konzert.
Genau,
und
ja.
Trifft Rachel wieder und trifft aber auch noch so eine heiße, im ersten Eindruck, so eine heiße Kellnerin wieder, die ein bisschen aussieht wie
also
Jennifer Lawrence.
Genau, er verabredet sich mit ihr quasi, um zu dem Konzert zu gehen, die ihm dann erst absagt, oder? Die ganze Zeit. Und ist es Liege ich jetzt nicht falsch?
Kann sein, ne? Ich weiß es gerade.
Und dann geht es auf jeden Fall mit ihm doch dorthin und ist dann so unangenehm.
Sie ist halt eigentlich mega heiß und er freut sich auch so voll und so und denkt so, oh, voll super.
Ja.
Entscheidet sich dann auch erst so, nehme ich, gehe ich mit dem Mädchen, mit dem ich schon was hatte. Und dann denkt er so, nee, mit der hatte ich ja schon was. So nach dem Motto so, ja, dann nehme ich lieber die, die ich noch nicht gefickt habe.
Ja.
Geht dann mit der dahin, hat einen mega unangenehmen Abend. Die redet dann an einer Stelle so wie Cartman die ganze Zeit oder versucht, sonst halt mega scheiße dabei. Ist super ordinär, ist auch auf Drogen, glaube ich, ist dann noch zugekokst.
Ja, und wenn dann irgendjemand mal blasen
im Publikum. Ich stehe dann im Club und sage so, hey, wie crazy wäre das denn, wenn ich dem Typen da drüben jetzt einfach einblase, wenn ich auf die Knie gehe und einfach seinen Schwanz raushole und ihm einblase. Ja, das wäre super unangenehm, dann würde ich heimgehen. Dann klaut sie noch eine andere Jacke und das ist so ein richtiges Kackdate, so.
Genau.
Und das ist so, obwohl, da hat halt die Geilheit entschieden, das ist auch wieder was, was man kennt, dass man nur aus der, weil man die Geilheit entscheiden lässt, nicht das Herz, das viel schlechtere Date hat mit der viel dümmeren Person.
Ja, aber ich glaube auch, dass er damals noch gar nicht gecheckt hat, dass Rachel und er voll auf einer Wellenlänge sind, so bis zu dem Zeitpunkt, wo sie sich dann halt doch noch treffen irgendwie.
Treffen sie ja dann abends doch noch, genau. Ja,
in dem Laden und dann am Ende gibt es halt diese Szene, wo sie dann rausgehen quasi und ich weiß nicht, ob es heimbegleitet, auf jeden Fall stehen sie dann hinter der Location oder so und quatschen noch ein bisschen. Und dann wird aber klar, dass Rachel einen Freund hat, glaube ich. Ne? Sie hat einen Freund, der aber immer unterwegs ist. Und
ist ihr Freund, ist ihr Ex-Freund, aber der kommt wieder in die Stadt oder
ja,
so.
Ja, der kommt wieder in die Stadt und dann gibt es wohl diesen Moment, wo man denkt, jetzt küssen sie sich vielleicht, aber dann lässt sie ihn abblitzen und sagt, sorry, es geht nicht, weil ich bin ein Typ. Ich habe noch einen Typen, genau. Jetzt weiß ich gar nicht, ob dieses endet die Folge so?
Ja.
Okay, gut.
Also das ist zumindest nicht, vielleicht nicht die letzte Szene, aber das ist zumindest so das Schlussfazit.
Ja, auf jeden Fall.
Date war scheiße und die andere Tour, sie hat einen Typen. Fertig.
Folge 4, Indians on TV. Ist, finde ich sehr lustig. Also die Folge
fand ich... Lieblingsfolge.
Ja.
Erstmal, weil sie hat einen wahnsinnig schönen Start. Man muss dazu sagen, dass die ganze Optik und sowas, dieses Ganze ist ja alles sehr dezent gehalten, aber es ist dafür wahnsinnig stylisch. Also das Intro finde ich auch immer geil. Das kommt ja auch mal, zum Beispiel in der Family-Folge, in der Parents-Folge kommt das ja erst voll spät, erst noch 10 Minuten.
Ja, ja.
Obwohl die Folge nur 30 geht. Das ist mega geil, Alter. Also das ist wirklich richtig gut. Und gerade in der Folge siehst du erstmal so einen Zusammenschnitt von ganz, ganz vielen indischen Fernsehstars. Mhm. Das ist mega geil, Alter. Ich liebe den Anfang von der Indians on TV-Folge. Also auch Austin, hier, wie heißt der Schauspieler von Austin Powers nochmal? Ich hab's heute echt überhaupt nicht. Mike Myers in der Guru und so ein Scheiß dabei.
Ja.
Da sind richtig, richtig coole Sachen dabei. Apu sieht man kurz von den Simpsons und so weiter und so fort. Und sie behandelt eigentlich so Klischees von Indern im Fernsehen.
Dass sie halt immer so reden auch, ne?
Dass sie immer diese Kusat-Balli-mäßige Reden haben.
Wie wir es vorhin einfach auch gemacht haben, so, oder wie ich es gemacht habe, jetzt habe ich dich da einfach direkt mit reingezogen, hast du gemerkt?
Ja.
Es ist halt wirklich so, so reden Inder im Fernsehen, so immer und immer wieder. So. Das finde ich eigentlich ganz geil, dass er dafür eine Folge gemacht hat. Also
da geht es ja, mit seinem indischen Kumpel da beim Casting auch. Und dann unterhalten sie sich ja darüber, was über Inder im Fernsehen, die sie bewundern. Und dann sagt der andere ja, dass er den Typen mag, aus Nummer 5 lebt.
Ja.
Und dann sagt Dev ihm, Alter, der Typ ist ein Weißer, der immer dunkel angemalt hat. Das wusste ich auch nicht. Und das hat mich gekillt, ey. Weil ich war so, was? Das ist ja überschlimm. So, im Endeffekt, aber was dann nochmal der genaue Handlungsstrang? Genau, er wird dann irgendwie, er soll ja diese Rolle spielen, dann kriegt er so eine rassistische E-Mail, beziehungsweise man hat den kompletten Verlauf nicht unten rausgelöscht von diesem arroganten Typen, mit diesem arroganten Fatzen, der Produzent ist.
Ja, genau.
Und mit dem geht er dann auch abends auf eine Party und er will ihn ja dann auch anstellen und sowas. Und er ist halt hin und her gerissen zwischen, bin ich jetzt für den der kleine dumme Inder-Typ?
Ja.
Weil er macht ja irgendwie so einen Currywitz in der E-Mail.
Ja.
Oder scheiße ich drauf und nehme den Witz mit. Also fange ich jetzt eine Grundsatzdebatte an und kriege den Job vielleicht nicht. Oder schlucke ich es runter, dass ich einen rassistischen Witz in meinem Rücken gemacht wurde, für den ich aber mitbekommen habe.
Ja.
Und darum geht es eigentlich die ganze
Zeit. Ey, und das ist mega gut, weil ich kenne das so sehr. Also ey, man muss sagen, so, wenn du Koch bist, du hast mit vielen Dullis zu tun. Das ist echt so, weil es ist so ganz viele Leute haben halt einfach einen schlechten Schulabschluss gemacht und wissen nicht, was sie werden wollen. Und dann gehen sie halt einfach in die Küche. Und da gibt es halt einfach eine Menge Rassisten auch zum Beispiel. Und du hörst so oft von Vorgesetzten, also rassistische Sprüche. Alles gut. Rassistische Sprüche. Und du schluckst sie halt so 80% so. Und wenn du halt merkst, okay, du bist jetzt mit dem ein bisschen, du kannst jetzt mehr auf einer Ebene mit ihm reden, ohne dass er dich halt krass fertig macht, wenn du ihm jetzt halt so was reindrückst, dann kannst du erst was sagen so. Aber es ist schon echt erstaunlich, wie viel Scheiße man sich anhören muss. Also in meinem Beruf, ehrlich gesagt. So, das ist ganz furchtbar. Also das ist auch das, was mich am meisten stört, dass du viel mit Idioten zu tun hast. Im Moment bin ich in einem Betrieb, da ist es super cool, da ist es nicht der Fall. Da arbeiten keine Idioten so. Da habe ich echt mega Glück gehabt. Aber ich war auch schon in Betrieben, da hast du richtige Idioten gehabt. Und gerade damals auch in der Berufsschule, Alter. Um Gottes Willen, der, was da für Spackos dabei war. Das kann man gar nicht mehr erzählen, ey. Mann. Und also wirklich, das ist eine super... Ja, ist halt dieser... ist halt dieses rassistische Ding so, ne, wieder in der Folge abgearbeitet so. Voll gut. Und ein Busta Rhymes Cameo gibt's noch.
Und es gibt ein Busta Rhymes Cameo, genau, weil er trifft ihn dann, nimmt ihn ja irgendwie mit zu so einem Football in so eine Super Lounge irgendwie, wo es oben mega geiles Essen gibt und die Stars rumlaufen, also Busta Rhymes. Busta Rhymes ist ja inzwischen recht aufgegangen, war ja eigentlich immer super dünn und ist ja seit ein paar Jahren irgendwie mega fett.
Ja.
Und er hat schon fast was Buddhistisches, wenn er da so sitzt. und das ist super gut, dann redet er sich mit dem, weil der den Typen auch kennt und fragt ihn dann und so und über Rassismus und ob der auch immer mit, ob er schon viel mit dem gearbeitet hat und sowas. Regt sich Buster Boss noch auf. Das ist ganz geil. Also die Folge mag ich auch sehr, ist eine meiner Lieblingsfolgen. Das würde ich jetzt in meine Top 3 von den Master of None Folgen setzen.
Oh, okay. Finde ich krass. Also in meiner Top 3 ist auf jeden Fall die erste Folge direkt drin, wenn ich das mal sagen darf. Plan B, finde ich richtig gut. Folge 5 ist, haben wir irgendwas vergessen? Haben wir irgendeine Sache am Ende vergessen? Passiert irgendwas mit Rachel eigentlich in der Folge? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ich glaube.
Das läuft, das dümpelt, glaube ich, so ganz langsam vor sich hin.
Ja. Ich glaube, er holt sich hier und da mal ein Rad oder so.
Ne? Kriegt er nicht an der Folge am Ende die Nachricht, dass sie sich getrennt hat von ihm?
Ja,
weiß ich nicht.
Das weiß ich
jetzt
auch
nicht. Gehen wir mal weiter zu Folge 5.
Folge 5 ist die Claire Danes-Folge The Other Man, wo Claire Danes aus Homeland, die nervige Frau aus Homeland, die hatten wir vorhin auch schon mal in einem Podcast, in der letzten Folge, die spielt da mit und ist quasi die Ehefrau von einem reichen Businessmann und die lernt er in der Bar kennen. Das weiß er aber noch nicht, dass sie die Ehefrau von einem reichen Businessmann ist, sondern er denkt sich einfach nur, ist eine MILF.
Ja.
Und dann geht er mit ihr nach Hause. Und dann stehen da die ganzen Bilder von dem...
Und sagt sie, das wäre irgendwie so ein mega geiles Apartment, eine mega geile Aussicht und so. Lernt sie abends im Club kennen und dann guckt er sich in der Wohnung um und sagt so, Mann, hier sind auf den Bildern ganz schön viele, ist ganz schön oft der komische Mann. Und dann sagt sie, ja, ist mein Bruder und so. Und dann sagt sie, ja, mit deinem Bruder hast du auch geheiratet oder was, weil da steht's Hochzeit. Und dann sagt sie so, oh man, what the fuck. Und sie so, nein, nein, ich liebe es, ich will mit dir ficken und bla bla bla. Und er ist dann aber so, sein Gewissen sagt dann zu ihm, nein, er darf das nicht. Und dann passiert was super Gutes. und zwar, er will sich ein Eis holen ein paar Tage später. Hat nur ihre Nummer und sie sagt auch zu ihm, also als er die Tür rausgeht, sagt sie, wenn du es dir anders überlegst, melde dich.
Genau, ja.
Dann geht er sich ein paar Tage später ein Eis holen und will sich irgendwie den King Kong Becher kaufen oder den Bananasplit, ja. Irgendwie Superbecher bei irgendeinem hippen Eisladen in New York. Und der Typ kommt rein, drängelt sich vor und holt sich diesen Eisbecher. Und schmeißt den dann auch noch so arrogant weg, weil er bei dem, what the fuck, schmeißt ihn so, fuckt ihn noch dabei krass an und so. Und dann sieht er, dass der Typ ist der Typ von den Bildern, also der Ficker von der Alten. Und dann ist die nächste Szene eigentlich so, wie du nur so, wie das Bett siehst, wie sie so ficken. Und dann hat er sich sozusagen gerecht. Und die Folge geht halt sehr viel um Treue, um Untreue. Er unterhält sich dann relativ lange mit einem Kollegen von ihm, mit dem er sich auch in der letzten Folge nochmal unterhält. Da haben sie so einen recht intensiven Dialog, über der schon seit Jahren mit seiner Frau verheiratet ist. Und dann fragt er, hast du deine Frau jemals beschissen? Nee, hast du darüber nachgedacht, das zu tun? Sagt er fast jeden Tag und so. Und da gibt es ganz, ganz interessante Debatten über Treue und über Fremdgehen und sonst irgendwas. Auch mit der Denise, der Lesbenfreundin und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr, sehr krass gemacht.
Ja.
Und ich finde, das ist ja eh so ein Thema, was uns zwei schon immer...
Ey, ich wollte gerade sagen.
So. Also wir sind ja eh mal, wir sind ja was durch Ex-Freundinnen gebrandmarkt und... Also da haben wir auf jeden Fall die letzten Jahre uns ja schon genug drüber austauschen können. Und haben da so ein bisschen Schaden weg und finden das immer ganz, ganz schlimm, wenn Leute, Freunde und Kollegen rumlaufen und ihre Frauen, Familien und sonst was betrügen. Da sind wir relativ streng und eklig mit. Also ich bin selten moralistisch. Ich habe ja ein großes Maul und so, aber was Betrügen und Fremdgehen angeht, da bin ich ein richtiger Christ.
Ey.
Ich habe noch nie in einer Beziehung jemanden betrogen.
Wie offensichtlich das halt auch immer ist, so für, also, oder wie normal es einfach für viele Leute ist. So. Das ist das Erschreckende dabei. So.
Ja.
Was mich immer wieder so erstaunt und wo ich dann auch immer so denke, boah, Alter, das ist echt eine traurige Welt, wenn ich das immer so mitbekomme und ja, der und der und die und das. So, und es sind immer genau die, die dann immer so überall posten, wie lieb sie sich haben
so
und
happy.
Keine Ahnung was und so weiter. Und dieses, oder, ja, ist einfach...
Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, wir haben es aber sehr, sehr gut in die Folgen eingebaut.
Ja, auf jeden Fall. Am Ende kriegt übrigens, kommt der Mann dann mal heim, während sie gerade miteinander treiben und Dev versteckt sich im Schrank und es fällt natürlich direkt auf. Und
das ist so dumm, wie er diesen Schrank direkt aufmacht, so, what the fuck? Can you take my jacket, please?
Und dann verpisst er sich natürlich irgendwie aus dem Apartment und weiß dann auch, glaube ich, nicht mehr so richtig, was passiert. Und irgendwie dann so eine Weile später treffen sie sich dann wieder in irgendeinem, ich glaube, das ist so ein Einrichtungs, ja, so ein Einrichtungsding. Und dann kommt der Mann total verändert, trägt nur noch so lässige Klamotten. Vorher war er immer so mega businessmäßig, auf einmal so voll so, ja, keine Ahnung, so das hochgekrempelte Holzfällerhemd an oder so, ich weiß gar nicht mehr genau. Und man dann so, hey Mann, du hast mir echt geholfen, so meine Sicht ein bisschen auf meine eigene Welt zu verändern. Ich war völlig zugeguckt, immer so, das habe ich gelassen, habe immer meine Frau, bin immer weggeflogen, keine Ahnung, war ein Arschloch zu jedem und so, du hast mir echt geholfen. Am Ende bedankt er sich einfach dafür, dass Dev seine Frau gefickt hat.
Ja.
Das ist,
Dass ihm was geholfen hätte.
Ja. Schön, so würde ich auch gerne mit Sahne gehen können.
Super.
So, passiert, weißt du noch, ob noch irgendwas Großes mit Rachel?
Ja, naja, das Rachel-Thema ist ja dadurch, dass er die andere fickt, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz vor Augen, das jetzt, die Folge habe ich jetzt auch nicht mehr so vor dem Kopf, was das Rachel-Thema angeht, aber ist eigentlich auch erstmal egal, weil ich meine, da ging es ja noch um eine andere Frau, da scheint Rachel noch nicht so präsent zu sein.
Ich glaube, er schreibt schon wieder mit Rachel oder so, weil Folge 6, Nashville, kommt jetzt direkt und da haben Rachel und Dev nämlich wieder ein Date und...
aber am Ende von der Folge erfährt er dann auch, also nicht in, die, nicht in der
vierten... Dass sie sich verlassen haben, ne?
Geil.
Ja.
Nashville-Folge ist welche? 7
das ist schon 6? 6? Das ist schon 6, okay, also erst 6, ja. Und dann reist er, weil er irgendwie was Spezielles mit Rachel vorhat, nach Nashville. Genau, und da verbringen sie dann das ganze Wochenende und merken, dass sie anscheinend doch noch mehr aneinander haben, als sie zuerst gedacht haben, also mehr als dieses One-Night-Stand-Ding. Und verbringen dann echt schönes Wochenende, haben auch einen kleinen Streit. Aber du musst, weißt du noch genau, was sie alles gemacht haben? Wollen wir darauf eingehen? Oder einfach nur reicht es, wenn wir die Folge abhaken mit, sie haben ein schönes Wochenende und streiten sich am Ende und merken aber trotzdem, dass...
Ja, sie bestreiten sich ja wegen der Banalität und ja, dass sie dann halt einen Termin deswegen verpasst, weil sie einen Flug verpasst. Und sie einen familiären Termin verpasst. Was ich aber nicht großartig auf die Geschichte auswirkt.
Sie wirken aber schon mega vertraut miteinander.
Sie wirken miteinander vertraut, die haben sehr, sehr eigene Humorebene. Sie haben nichts miteinander, sie schlafen nicht und sie küssen sich auch nicht. Schlafen nicht miteinander, küssen sich nicht. Was ich ganz gut finde. Tatsächlich erinnert mich das an ein ähnliches Date, wo ich auch mal mit einer Freundin... mit dir. Wo ich tatsächlich auch mal mit einer relativ am Anfang direkt 2 Tage weggefahren bin. Und man war am Anfang, da wollte man da noch so ein bisschen... Boah, das war richtig awkward, fällt mir gerade auf. Das war mit Ricky in meiner zweiten richtig langen Beziehung.
Die hat übrigens auch lange diese Talkshow moderiert auf Fox.
Ja, ja, die hatte noch eine witzige Frisur. Auf jeden Fall, die hatte... das war auch so richtig, ich weiß gar nicht mehr, wo wir hingefahren sind. Wir sind nach Stuttgart gefahren, glaube ich. Okay. Also auch schon scheiße, um Urlaub zu machen.
Urlaub in Stuttgart?
Ja, oder um romantisches Wochenende zu verbringen. Und das war alles nicht so richtig geil. Und da waren wir im scheiß Stuttgart. Und das heißt scheiß Stuttgart, aber für so ein Wochenende mit, oh, wir machen eine Dirty Love oder was? Das war gar nichts. Das war leider nicht so schön wie bei denen. Wenn ich das mal wiederholen sollte mit der nächsten...
Ab nach Nashville.
Dann fahre ich nach Nashville, so wie die zwei. Ich finde das cool. Die Folge hat schönen Humor, die sie voll auch dieses ganze Ami-Ding aufeinander nehmen. So wie Menschen dann... Also die zwei sind so der Prototyp von dem, wie ich gerne in der Beziehung oder in der Zwischenmenschlichkeit wäre.
Ja, voll.
So dieses Humor-Ding.
Alles recht und easy und recht cool, easy cool und miteinander.
Sie ist halt auch sausmart und lustig und hübsch und alles ist toll. Und
ich glaube, sie kommen zusammen in der Folge, ne? Sie sind dann am Ende ein Paar.
Ja, sie gehen dann... fragt sie dann so, soll ich jetzt noch... Er rennt ihr doch noch irgendwie hinterher oder sie gehen auch irgendwie... Sie fragt ihn, ob er noch mit hochkommt.
Ja.
Es ist eher ein sehr subtiles Zusammenkommen. Aber ja, in der nächsten Folge sind sie dann auch zusammen.
Genau, sie sind dann einfach schon zusammen. Genau. Und Folge 7...
Es gibt eigentlich keinen Punkt, wo man sagt, jetzt haben sie gesagt, sie sind zusammen, sondern in der einen Folge sind sie nicht, in der nächsten lassen sie aber so enden, dass man das eigentlich interpretieren kann, dass es jetzt passiert langsam. Mhm. Und in der nächsten sind sie es dann einfach.
Die Folge 7 heißt Ladies and Gentlemen und ist die einzige Folge von allen 10, die nicht von Aziz Ansari und wie heißt der andere nochmal gleich? Alan Young geschrieben und produziert wurde, ne? Weiß aber keiner, also ich habe es nicht gefunden, warum, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen geguckt. Wenn ihr es wisst, dann schreibt mir es mal, würde mich echt interessieren. Und es geht direkt los in der Bar. Dev und ich glaube Arnold sitzen wieder zusammen in der Bar und Arnold hat das Gefühl, er kriegt gerade irgendwie, er macht eine klar und es funktioniert dann einfach nicht so ganz und...
Das ist so geil, also we got this connection, man. Und dann so sieht er geht so weg und zeigt so auf sie und sagt so, this girl, und dann also so, nice girl, man, Und dann so guckt er die eine an und dann geht sie zum anderen Typen und küsst ihn einfach krass mit Zunge so. No, fuck!
Ja, genau. Er geht so zurück zu Dev und sagt so, ey, warum bist du bei mir? Red nicht mit mir, red mit der Tuse. So, und dann meint er so, nee, ich lasse ein bisschen zappeln und so. Weißt du, ich weiß ja, was die Girls wollen und so. Und in dem Moment sieht er halt nochmal hin und sieht halt, wie sie jetzt einfach mit einem anderen rummacht. So, mega geil.
Aber super. Super lustig.
Und irgendwann dann, also man merkt schon, Dev hat nicht so Bock, irgendwie in der Bar abzuhängen, weil er ist jetzt in der Beziehung und seine Ansichten haben sich ein bisschen geändert. Und deswegen beschließen sie, glaube ich, nach Hause zu gehen und laufen gemeinsam los. Und man sieht aber gleichzeitig auch noch, wie eine andere Frau...
Kollegin von einem Dreh, wo gerade Dev dreht.
Ja, genau. Eine Kollegin von einem Drehort, die verlässt gleichzeitig dieselbe Bar. Und dann sieht man abwechselnd halt die beiden, wie sie ihren Heimweg bestreiten. Und sie wird aber von einem Creep verfolgt, der sie schon in der Bar komisch angefuhrt.
Genau, der Drink hat so ausgeben wollte und, ja,
und mega der komisch
unangenehm zu war. Aber der Typ, der ist halt aber auch so...
Boah, ekelhaft, der Typ.
Ja, aber so Typen gibt's auch.
Ja.
Kennst du das, wenn Männer überhaupt nicht raffen, was die Frau gerade gegenüber will? Das sind auch die ganzen Typen, die auf Tinder Weiber anschreiben und dann so, die sagen so, hey, Bock zu ficken, willst du meinen Schwanz sehen?
Ja,
ja. Ja, nein. So funktioniert das leider nicht, Jungs. So.
Ey.
Das sind auch die Typen, die immer denken, also das sind die gleichen Leute, die auch glauben, dass irgendeine Frau hätte mal irgendwann Stalken cool gefunden. Typen, die Frauen hinterher creepen, waren noch nie attraktiv. Keine Frau hat Bock auf einen Stalker. Niemand möchte das, dass jemand vor deinem Haus wartet. Wenn du jemanden auch richtig immer Bock auf jemanden hast, dann warte nicht auf seinem Haus. So, das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Das ist eine Lebensweisheit, die ich euch mitgeben möchte. Falls ihr creepige Typen seid, die manchmal Mädchen nachstellen, lasst es. Das ist gar nicht so geil, wie ihr vielleicht denkt. So, ihr würdet es vielleicht geil finden, wenn euch ein Mädchen in der rennt. Die finden es nicht geil. Die finden es ganz, ganz scheiße. Wir haben auf alles Bock, nur nicht mit euch zu vögeln.
Ja, das stimmt. Und wenn der Max und ich was wissen, dann wie man mit Mädchen umgeht, weil wir haben schon immer sehr schöne Mädchen gehabt. Kann man mal ehrlich sagen.
Das kann man wirklich mal sagen.
Nur geile Weiber am Start.
Nicht viele, aber geile.
Nur geile
Ollen. Noch richtig sympathische.
Blonde, große, mit dicken Brüsten.
Ja, und die auch irre sympathisch waren. Die nie einen Knacks in der Birne.
Nee, die waren alle gut.
Die waren alle gut, die haben uns nie beschissen. Das waren richtig coole Weiber.
Und die haben dann nur irgendwann gesagt, Chris, wäre cool, wenn willst du nicht auch noch was anderes bumsen außer mich? Ich warte hier und wenn du Bock hast, komm einfach wieder vorbei.
Ja, ich bring einfach mal ein bisschen Auswahl mit. Such dir mal eine aus, die mitmacht. Sexismus ist ja das Stichwort bei der Ladies
Folge. Gut eingeleitet gerade.
Die Folge befasst sich tatsächlich sehr viel mit Sexismus und das Verhältnis zwischen Frauen und Männern und dass zum Beispiel die ganzen Protagonisten in diesem Werbespot, den die gerade drehen, alles eigentlich Typen sind und dass keine Frau dabei ist. Und dann heißt es halt so, warum grillen die Frauen nicht? Weil das ist so ein Gartengrill, weißt du, so ein Turm-Baumarkt-Werbespot so ein bisschen, ne?
Und Dev schlägt das, glaube ich, vor sogar, ne? Das, warum grillen eigentlich Frauen?
Dev wirft das dann sogar dem Produzenten vor, was im Endeffekt dann aus seiner eigenen Rolle als der Grillmeister rausdrängt und er dann gar keinen Job wieder hat, so mal wieder. Also das ist so ein bisschen Schema, was sich zu oft in der Serie wiederholt, dass er eigentlich immer aus dem Job am Ende rausfliegt.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich am Drehbuch jetzt mal so bemängeln würde. Ansonsten dreht sich halt sehr, sehr viel um, also auch gerade mit der Rachel gibt es dann eine relativ lange Diskussion am Ende, wo sie sich auf der Gasse noch streiten, was sich dann aber friedlich auflöst, so wie man Streit auch auflösen sollte. Mit diesem Produzenten von diesem Werbespot und so.
Genau, ja, wo es auch nochmal um das Thema geht, weil er irgendwie an den Tisch kommt, wo auch Rachel sitzt und wo, wie heißt er nochmal, Denise sitzt auch da und ansonsten sitzt halt ein Typen am Tisch und er begrüßt jeden Typen mit Handschlag. Und
auch noch den Nebentisch, wo die gar nicht dazugehören, so zwei Typen, die überhaupt nichts mit denen zu tun haben, die dann so sitzen so, und sich unterhalten und Bier trinken oder so. Hey, my name is Brian, blablabla.
Honeycutt.
Play Honeycutt. Ja, okay. Und die Frauen werden einfach beide komplett ignoriert. Denise und Rachel einfach komplett aus dem Blickfeld.
Richtiger Hurensohn und gibt denen nicht die Hand und danach meint halt Rachel, so hast du es gerade mitbekommen und er versteht so nicht das Problem, am Anfang direkt Dev und weil er halt nie davon betroffen war und darüber reden sie dann halt noch am Ende. Und so ist glaube ich Ende dann auch die Folge, ne?
Ja.
Folge 8, Old People. Dev und Arnold besuchen Arnolds Opa, der, glaube ich, ein alter Kriegsveteran ist.
Sehr alter Kriegsveteran.
Und gerne vom Krieg erzählt.
Am Anfang direkt eine so widerliche Kriegsgeschichte erzählt, wie er irgendwie die ganzen Vietnamesen abgeschlachtet hat und sowas. Und ist die ganze Zeit so, okay, krass unangenehm. Und sowas. Und die beiden sind halt so, diese kleine Kinder, so, yeah, tell us more, Grandpa. Und wollen die ganze Zeit mehr erfahren. Es ist so überkrass abgefahren. dann sagt er, wir wollen mehr Geschichten hören. Und dann kommt ein Cut und ist der Opa tot.
Ja, dann ist
und er hat die ganze Zeit diese dumme Robbe am Anfang.
Paro die Robbe.
Ah, wie?
Paro.
Arrow, oder?
Paro, ja. Paro, ja.
Paro
die Robbe.
Das ist Paro. Das ist so eine Roboter-Robbe, die die ganzen alten Leute anscheinend im Altersheim bekommen, damit sie jemanden haben, der sie beschäftigen soll. Und ja, das ist diese Beerdigung. Und Arnold verwaltet eigentlich dann so ein bisschen die Oberfläche, kriegt dann auch diese Robbe, also kriegt dann auch Paro und kümmert sich so ein bisschen um den alten Kram von seinem Opa, der immer wahnsinnig gern Twins geguckt hat mit Danny DeVito und Arnold Schwarzenegger. Dann guckt er immer Twins. Er trauert ihm so ein bisschen daher und versucht eigentlich so nachhaltig rauszufinden, wer sein Opa war. Das ist ein bisschen so Parallele zu der Parents-Folge. Gleichzeitig ist es so, oder willst du sagen?
Ich überlege gerade, ob ich es zusammenkriege, dass ja, Rachel das
eben... Rachel und,
die Oma besucht von Rachel mit Dev.
Er sagt halt, dass ihre Oma sehr, sehr, sehr wichtig ist für sie.
Ja.
Und dass sie Dev vorstellen möchte. Dev hat so ein bisschen Angst, ob sie auch jetzt mit rassistischen Vorurteilen oder
genau,
so
ja.
wird. Ist aber nicht so.
Ja, genau. Ja, die treffen sich dann einfach und auf einmal merken, dass sie super die Harmonie miteinander haben und eigentlich besser miteinander klarkommen. Also weiß nicht, ob ich das sagen kann, aber als Rachel und die Oma, ne? Weil man traut sich natürlich auch ganz andere Sachen, glaube ich, zu fragen und so. Er führt ein Gespräch absolut auf Augenhöhe mit ihr. So.
Absolut. Aber sie ist auch absolut wach in der Birne. Ja. Sie ist super süß.
Und es ist nicht diese Oma- und Enkel-Geschichte, sondern es ist eher so, es sind zwei erwachsene Menschen und die reden auf Augenhöhe und haben dann einfach einen geilen Abend miteinander.
Genau.
Weil Rachel irgendwann abzieht.
Führt sie ja dann. Ja. Er bleibt dann da, Rachel muss weg und er bleibt noch da und ist das die Folge mit der Couch eigentlich? Wo Arnold mit der Couch, weil sie mit der Couch weg muss und er dann...
Ja, genau. Ach, die perfekte Szene, wirklich, ey.
Supergeile Szene.
Arnold und Rachel müssen sich bei irgendeinem so Ebay-Typen eine Couch angucken und...
Ja, ich glaube, sie haben Craigslist gekauft oder so.
Ja, und am Ende läuft halt Arnold so mit und sagt so, ja, pass auf, ich bin mega gut, ich kann mega gut zu verhandeln und so.
Also mit Mädchen haben es ein bisschen schwerer und sowas.
Ja, Mädchen haben es ein bisschen schwerer, ich regle es schon und so. Sag du einfach, ich sag gar nichts und irgendwie bla bla und guck nur böse und so und stellt komische Fragen. Und dann kommen sie halt rein bei den Typen und er sagte so, ja, das ist die Couch. Und Arnold sagt so, wow! Und stützt
300 Bucks isn't enough for that couch!
Und hüpft auf dieser Couch und sagt so, oh Gott, wie gemütlich diese Couch ist! Und macht so Saltos darauf. Und Rachel versucht die ganze Zeit noch einen fairen Preis rauszuhandeln. Und er sagt so, wieso willst du diese Couch kaufen? Sie ist fantastisch!
Und so, ja, ja. Das ist der so Typ super. Will sie aber auch eigentlich loswerden, ja. Will ja auch gar nicht mit dem Preis und sowas. Und Arnold macht die Situation echt schwer. Die ist super, die Folge.
Das war gut.
Naja, die Oma und Dev gehen dann halt essen, er muss sie halt aus dem Altersheim rausschmuggeln, weil sie darf halt nicht einfach raus, beziehungsweise muss abends zu irgendeiner blöden internen Veranstaltung vom Altersheim. Er geht dann aber mit ihr essen, muss sie dann aber zurückbringen, weil das dann rauskommt und Rachel ihn anruft und sagt, so, wo ist Oma, alle sind aufgebracht im Altersheim. Ja, ja, ich bringe sie gleich zurück. Und dann haut aber die Oma durchs Klo ab.
Genau, ja.
Beziehungsweise haut einfach ab und geht in ihre Lieblings-Jazz-Bar und hat so einen ganz, ganz süßen Moment. Da sitzt sie auf der Bühne und singt vor so einem ganz kleinen, engen Publikum. Ist ganz, ganz eng da drin, alles so ganz atmosphärisch. Und Rachel und Dev kommen dann rein und Arnold, glaube ich, auch und sehen das so, wie sie da sitzt. Und sie sagt dann aus der Ferne nur so mit den Händen, so nach dem Motto, so bitte nur einen Song, lass mich noch einen Song bitte singen.
Ja.
Und die beiden nicken ihr dann so zufrieden zu und gucken ihr zu. Man sieht dann halt, dann singt sie diesen Song und das ist super süß gemacht. Und
Alter, warum darf die eigentlich nicht raus aus dem fucking Altenheim? Was ist das für ein trauriger Scheiß?
Das ist aber oft so ein Altenheim. Bist du halt einfach, dass sie so eine Kontrolle haben wollen.
Und du darfst dann nicht mehr raus, oder was? Das ist dann einfach so...
Ja, also krass Sister Ratchet-mäßig so, weil...
Das ist ja furchtbar, Alter.
Krass, wenn einer Flug übers Kuckucksnest. Naja, ja, ist halt eine schöne Folge, dass die uns eigentlich mitteilen soll, dass auch Leute im Alter noch...
normale Menschen sind, ne?
Ja, oft halt so. Also wie gesagt, so eine Oma hätte ich mal ehrlich gesagt immer gewünscht. Das ist sehr schade, dass meine Oma so ganz, 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 ganz anderer Mensch ist. Meine andere Oma, Gott hab sie gnädig, die Inge, die sie vor 4 Jahren, 3,5 Jahren gestorben ist, die war da ein bisschen anders so, die war eher so. Aber ich war halt dafür auch ganz schön arrogant. Soll nicht über Tote schlecht reden.
Nee. Die war aber ganz schön arrogant.
Ja, die fand ich auch ein bisschen komisch.
Okay. Meine Oma ist cool. Ich hab eine coole Oma.
Die hat ja in deinem Video mitgespielt.
Geile Oma, echt. Also wirklich beste Oma.
Ja, ich habe auch, also ich kenne andere Omas. Ich hab schon zwei coole Omas, zwei liebe Omas, die haben mich auch immer geliebt, die waren immer gut zu mir. Deswegen, ich will nicht meine Oma schlecht reden.
Nee, Quatsch. Aber es geht halt auch immer was
an. Man muss nicht immer nur alles, nur weil das immer alle machen. So, ja, meine Familie zahlt die so. Ja, man muss einfach mal sagen können, so, trotzdem hat mein Vater, meine Mutter, meine Schwestern, die haben alle Scheißeigenschaften. Und ja. Die würden es gleich auch über mich sagen. Der Max hat Scheißeigenschaften. Und das ist halt einfach so. Also, keine Ahnung.
Ja, natürlich, Mann.
Man muss auch manchmal Familien einfach objektiv betrachten. Nicht immer nur alles so verromantisieren mit so einer Scheiße.
Ich habe mein Opa kommt immer noch vorbei und fragt, ob ich im Beruf läuft und ob ich eine Freundin habe und wie groß meine Wohnung ist und wie viel ich verdiene. Das ist für den Opa das Wichtigste. Dann ist alles abgehakt, dann geht er wieder. So, Folge 9. Morning. Und zwar, Rachel und Dev sind endlich zusammengezogen, aber in seiner Wohnung. Und da steht jetzt dabei, dass es ein Kammerspiel ist. Die Folge spielt sich komplett nur in der Wohnung ab. Und ist es nicht die Folge, wenn ich jetzt richtig liege, wo es die ganze Zeit darum geht, halt, dass er zum Beispiel mal was liegen, dass sie was liegen lässt. Sie ist ein bisschen unordentlicher als er.
Und sie, die ganze Folge beschäftigt sich eigentlich nur mit Kleinigkeiten.
Genau. Und ich kenne das so gut einfach, dass halt, es gibt halt Leute, die sind ein bisschen ordentlicher, ein bisschen unordentlicher. Und das kennt jeder aus seiner Beziehung, dass dann halt einer irgendwann so versucht, so langsam so mit so einem Augenzwinkern so jemandem zu sagen, so, hey, wäre ganz cool, wenn du vielleicht heute, ich will ja nicht auf den Sack gehen, aber meinst du, du könntest heute vielleicht mal das machen und so, das mal ein bisschen abstellen und so und so. Wie man sich so langsam so anfängt, da so anzunähern. Das ist super geil erklärt, so wie er das halt ihr so versucht, irgendwie so mitzuteilen, dass sie jetzt endlich mal ihre Scheißklamotten einfach ordentlich sortieren soll, so zum Beispiel.
Total. Das ist eine sehr, 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 sehr nah, die Folge auch bei einem, finde ich so. Die geht ganz gut auf Beziehungen ein.
Du bist ja eh so ein Ordnungsfreak, ne? Das kennst du wahrscheinlich gut.
Ja, meine letzte Freundin war halt einfach die absolute Katastrophe. Die konnte nicht mal ihre, also sie konnte gar nichts beieinander halten. So, die kam, wenn die irgendwo reinkam, war nach 10 Minuten alles voll mit Schminke, Klamotten und Scheiße. Und das war echt furchtbar. Und da bin ich natürlich jedes Mal, ich Ordnungswiesel, bin natürlich schon innerlich tausend Tode gestorben und hab der Scheiße hinterhergeräumt. Und das war super nervig.
Ja.
Inzwischen habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt, aber ich habe auch seitdem keine Frau mehr kennengelernt, die so eine Schlampe war. Charakterlich ist sie in der Sache in Ordnung. Naja, kann man nichts machen.
Ich auch nicht übrigens, ich habe auch keine so kennengelernt, die so war. Muss ich auch noch kurz erwähnen, ich kenne viele komische Frauen. So, ja, es geht genau darum geht's eigentlich und so langsam verlieren sie halt so ein bisschen auch den Reiz aneinander. Ich glaube, er kauft dann irgendwann so ein Kissen.
Die Folge geht ja über einen recht langen Zeitraum. Es sind ja mehrere Monate.
Ja.
Und es geht ja auch zum Beispiel, so sieht man ja auch diesen Ficken. Dass sie am Anfang halt so krass leidenschaftlich, ja, und Passion und so. Und das ist halt irgendwann so, ja, das ist halt irgendwann dann so, oh, fuck me in this chair.
Ja.
Und das ist halt irgendwann so dieses, no, I don't want that. Also wie es halt immer so ist, ne? Dass halt immer so Beziehungen sich irgendwann einpendeln auf so einem Level und das kann auch noch gut sein und sowas, aber das ist halt schon irgendwann alles irgendwann so ein bisschen den Reiz verliert, den es am Anfang mal hatte.
Genau, und dann kauft er dieses geile Kissen noch und versucht irgendwie zu sagen, komm, ja, was sagst du mit diesem Kissen so?
Ja, stimmt, dieses blöde Dreieck.
Wenn Leute so anfangen, so in ihre Beziehung so in so einen Sexshop zu gehen, ne, ey, ganz ehrlich, dann ist es doch vorbei. Oder wenn sie damit so nochmal einen neuen Kick reinholen
wollen. Aber da hatte ich einmal eine...
Also, ey, komm, wir gehen mal in den Sexshop, also, gucken mal, Schatz, vielleicht finden wir doch noch was.
Die letzte Phase mit der Jill und mir, die war ganz okay.
Gott, oh Gott, oh Gott. Seid ihr dann immer in so einen Sexshop gegangen?
Ich bin einmal richtig einkaufen gegangen.
Echt jetzt, wirklich?
Für 400 Euro auf der Welt.
Um Gottes Willen. Ey, ich
direkt. Alter, ich hätte alles an der Frau ausfüllen können. Sie sah aus wie eine Gans.
Ich war da. Alter, ich ziehe jetzt ja eine neue Wohnung und ich schwöre, sie ist genau neben einem Beat Uselladen so. Und ich weiß, ich werde da jetzt auch öfter mal reingehen oder werde vielleicht mal so ein paar flippige Sachen zu Hause positionieren.
Ja, so ein paar
und mal,
so ein mal naschbare Unterwäsche.
Und mal gucken, was da rauskommt. Einfach mal so ab und zu so hoch.
Ja. Ist auch geil im Sexshop, wenn man da beraten wird, da habe ich damals irgendwas wegen Unterwäsche gefragt. Dann sagt sie, ja, dass auch alle, jeder Fleck geht da, so nach dem Motto, so, keine Sorge, jeder Fleck geht da raus, so hat sie mir augenzwinkernd gesagt. So. Und da hat mir dann auch, ach, das war Wahnsinn. Naja.
Geil, Alter. Das ist wirklich Sexshop richtig nice. Da sind manchmal noch diese Kabinen und so, ne?
Ich liebe ja so Sexshops. Ich finde das ja großartig. Das ist einfach von der Atmosphäre her ein Traum.
Ja, finde ich auch. Folge 10, da sind wir nämlich schon wieder vorbei. Nein, Moment. Entschuldigung. Sie überlegt dann, wegzuziehen, nämlich irgendwann. Sie sind doch dann, sitzen dann zusammen und sie überlegt, wegzuziehen. Ist das richtig? Habe ich was übersprungen? Du guckst so verwirrt.
Ist das schon die vorletzte Folge?
Das ist die vorletzte
Folge. Welche war die achte?
Die achte war die Old People-Folge.
Okay, dann sind wir tatsächlich, okay. Gut.
Tja.
Dann.
Das kommt mir auch irgendwie so kurz vor.
Ja, aber es sind ja nur zwei.
Aber das ist halt, diese eine Folge ist mega krass, weil sie so mega lange in dieser Wohnung sind halt.
Ja.
Wo halt so viel passiert eigentlich.
Da passiert ja auch noch, dann fliegt sie ja noch San Francisco, weil sie eigentlich denkt, dass sie den Job wechseln, dass sie einen Tapeten wechseln. Da tut sich ja das erste Mal diese Problematik mit der eventuellen Trennung oder der eventuellen Distanz auf. Naja. Genau.
Ja, und das war's eigentlich, das war die Folge. Und dann kommen wir zur Folge 10, das ist das große Finale. heißt auch Finale.
Sie kommt ja dann am Ende auch in der neuen Folge wieder und sagt so, nee, sie hat keinen Bock auf den Job und sowas.
Ja, genau, stimmt, stimmt, stimmt.
Hat ja da noch die Nudeln gemacht mit der Nudelmaschine, die sie geschenkt hat.
Genau.
So. Naja, 10. Folge.
10. Folge ist dann das große Finale und die geht, glaube ich, los auf der Hochzeit. Ich weiß gar nicht mehr von wem.
Von Freunden.
Von einfach Freunden. Irgendwelchen Freunden so. Und
fängt eigentlich lustig an mit dem Vater, der dann sie noch ausfragt, ob das erste Mal ist, dass sie mit einem
ethnischen
Inder ethisch anders unterwegs. Und dann gibt sie noch so eine geile Antwort und so. So, ja, es war für mich am Anfang auch schon komisch, auch das meiner Familie zu erklären und so. Aber das ist schon sehr, sehr, sehr lustig. So dieses weiße Denken des alten Mannes.
Ja, und sie reagiert sehr, sehr cool reagiert darauf. Sehr, sehr aber er, finde ich, reagiert auch ziemlich cool. Also er sagt auch so, ey, scheint ein gutes Herz zu haben, aber er soll das so oft ethnisch sagen. Also.
Ja, ja.
Dann kommt es halt zur Trauung. Und bis dahin ist die Stimmung echt ziemlich cool zwischen den beiden. Und ich glaube, sie fühlen sich die ganze Zeit so wie, ey, wir sind voll das moderne Pärchen und so.
Und dann bricht eigentlich durch diese Trauung oder durch diese Rede die beide, bricht deren Welt ein.
Ja, weil sie irgendwie so merken, okay, die lieben sich wirklich bedingungslos. Und sind wir für den Scheiß eigentlich so bereit? Dann kommt so eine Sequenz, wie so eine Traumsequenz, wo sie dann darüber, wo sie sich dann vorstellen, wie sie da vorne, wie sie gerade da vorne stehen. Und dann halt so einen Dialog führen, wo sie ja für immer lieben, ja, okay, und Babys bekommen und dann alles langweilig und irgendwann streiten wir uns und ja, dann wird es irgendwie ganz furchtbar und dann checkt man schon, dass die Geschichte sich wohl bald so ein bisschen im Sande verläuft mit den beiden, ne? Also beide haben so dieselben Gefühle, haben also ich finde jetzt nicht, dass das bei irgendwie einem mehr ausgeprägt ist und dann gehen sie weg von der Hochzeit, glaube ich, weil Dev dann seine große Premiere hat, oder?
Genau, also ich weiß ja nicht, ob die direkt im Anschluss ist, aber auf jeden Fall ein paar Tage später ist dann die Sickening-Premiere, wo ja eigentlich Dev jetzt die ganze Zeit mit dran gedreht hat, wo es auch super viele, also zwischendrin eher belanglos jetzt für die Story oder diese großen Themen, deswegen haben wir da jetzt nicht so viel dazu gesagt, aber alles, was rund um das Sickening ist, ist super sehenswert, vor allem mit diesem völlig wahnsinnigen schwarzen Schauspieler, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie er heißt, ich glaube, der spielt sich auch selber, der spielt so einen übertriebenen The Rock-mäßigen Actionhelden, der auch gleichzeitig so esoterisch ist, wo der den mal in die Wohnung einlädt und ihm irgendwas zeigen. Da passieren so viele absurde, lustige Dinge.
Ey, es ist so geil.
Dieses Sickening. Und auf jeden Fall läuft eigentlich alles darauf hinaus, dass irgendwann diese Premiere ist von The Sickening und dass er diesen indischen Arzt spielt um diese Rolle, wo man sich auch bei den Busta Rhymes-Ding gestritten hat.
Genau, und alle sind so stolz,
alle
dass er
da mitspielt. Und dann wie heißt es? Denise ist da und Brian ist da.
Und Arnold ist natürlich da.
Arnold ist natürlich da.
Und schenkt ihm noch was und sagt so, ey, ich bin so stolz auf dich, Kumpel. Und Hollywood hat du stehst ja jetzt bald in den ganzen Hollywood-Magazinen und so, keine Ahnung.
Ist und er gibt am Anfang noch so ein ganz arrogantes, dass er eigentlich eine der tragenden Rollen in dem Film sei, so, dass diese Rolle, die er spielt und so. Ja, und dann gucken sie den Film. Also man sieht dann nur, dass die Tür zugeht, wenn sie in den Saal reingehen, in die Premiere mit Popcorn und so, und dann rauskommen und er dann so, fuck, man, fuck, man. Und am Endeffekt haben sie ihn rausgeschnitten und haben es ihm aber nicht gesagt.
Ja.
Also für ihn sind es zwei große Niederschläge, dass er A, nicht weiß, was mit Rachel ist und B, was jetzt eigentlich, dass er nicht in das Sickening ist und es aber allen erzählt hat, noch großkotzige Interviews gegeben hat.
Ich glaube dann und nach dem Abend geht er dann mit Rachel nach Hause, ist natürlich total niedergeschlagen. Und,
ja, von all diesen Emotionen, es ist ja dann auch oft in Beziehungen so, dass von all diesen Emotionen, die einen dann treiben, dass man dann anfängt,
ja, dass man dann irgendwie so alles, ja, und dann alles summiert sich natürlich alles, und dann ist es halt der Tropfen auf dem nicht der Tropfen auf dem Halsschein, sondern der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt. Und so war es dann eben dann halt auch. Die sind dann nach Hause gegangen und dann haben sie sich, glaube ich, noch einen Teller Nudeln gemacht, die er noch vom Vortag übrig hatte, glaube ich, ne?
Ja.
Hat er dann nochmal warm gemacht und dann kommt es, wie es so oft ist, wenn sich Beziehungen oder wenn Beziehungen enden, es ist dann aus so einer nichtigen Diskussion entsteht plötzlich die Frage, wollen wir das eigentlich noch? Und genauso ist es da halt auch so. Es geht dann irgendwie auf einmal so, ey, bist du dir sicher und bla bla bla. Und sie sagt so, ja, was heißt, ich bin mir nicht sicher, ich bin mir natürlich nicht zu 100% sicher. Und dann sagt er, wie sicher bist du dir? Schreib's auf ein Blatt. Und sie hält es für eine beschissene Idee. Und er sagt, nein, komm, lass eine Prozentzahl auf das Blatt schreiben, wie sicher wir uns sind. Und er schreibt halt 80% drauf und sie schreibt 70% drauf. Und dann sagt er so, echt 70? Und dann sagt sie halt, genau wie es halt so ist, ja, ich wollte jetzt auch nicht weit über dem liegen, was du sagst. Und vielleicht sind es auch 80 und dann streiten sie sich so ein bisschen und ich glaube, dann geht sie direkt los zu ihren Eltern oder zu schläft bei der Freundin oder sonst. Ne? Es ist auf jeden Fall klar, dass sie sich trennen.
Sie oder dann zu ihrer Schwester oder was?
Ja, oder dass das Ding erstmal auf Eis gelegt ist. Und dann sucht er Rat bei seinem Vater und trifft sich mit seinem Vater in einem Café Da taucht der Vater nochmal auf und dann erzählt er ihm zum Beispiel so ein bisschen was über die Liebe. Und am Ende kommt diese große Feigenmetapher von dem Mädchen, die in dem Feigenbaum sitzt oder unter dem Feigenbaum sitzt und zu verhungern droht, weil sie sich einfach nicht entscheiden kann, welche Feige sie lieber essen möchte, weil sie sich die ganze Zeit denkt, vielleicht finde ich ja noch eine schönere Feige am Baum. Und nach fallen die ganzen Feigen runter und verfaulen und am Ende verhungert sie halt unter dem Feigenbaum, weil sie sich für keine der Feigen entscheiden konnte im Endeffekt.
Ganz schön feige von ihr.
Wow. Ja, genau, so ist es. Und dann kauft er sich halt dieses Buch, liest sich nochmal genau diese Metapher durch und dann überlegt er sich das so ein bisschen und anscheinend hat sich Rachel in der Zwischenzeit auch Gedanken gemacht.
Will er sie eigentlich dann... Entschuldigung,
das ist
jetzt blöd.
Das ist eine gute Frage, ob er sie zurück will. Ich glaube, er hadert mit sich und denkt eher darüber nach, sie wieder zurückzuholen. Aber dann...
kommt sie zu ihm, hat die Haare rot gefärbt und sagt, ich gehe nach Tokio.
Genau, wie es meistens so ist. Die Frauen verändern ihre Frisur und das heißt auch, sie wollen was mit dem Typen verändern oder in dem Leben verändern. Und ja, dann steht sie vor ihm und sagt, sie geht nach Tokio und er ist überrascht und denkt sich, okay, komisch. Ja, alles klar. Und dann ist er auch relativ schnell wieder weg. Und dann merkt man, dass er sich einen Flug bucht und eben im Flugzeug sitzt. Und das ist super gut gefilmt, weil er sitzt dann neben mehreren Asiaten. So, ne? Und dann sagt halt die eine Asiatin, die rechts von ihm sitzt, zu ihm, waren Sie denn schon mal dort oder was führt Sie dorthin? Und dann sagt er dann so, ja, ich liebe Pasta, ich wollte schon immer nach Italien. Dann ist halt klar, er fliegt nach Italien, nicht nach Tokio.
Nicht nach Tokio hinterher.
Genau, er fliegt doch nicht hinterher, wie es halt die ganze Zeit so gewirkt hat, sondern er versucht jetzt halt sein eigenes Ding durchzuziehen und zu gucken, wo er so ankommt und was für ihn halt so auf ihn in Italien wartet. Ja, finde ich so ein angenehmes Ende, dass er da nicht hinfliegt und dass es kein Happy End gibt, und aber es trotzdem irgendwie so ein bisschen offen bleibt, weil es wurde jetzt auch nicht, finde ich, so richtig...
Trotzdem auch deprimierend.
Natürlich ist es deprimierend, aber es wurde auch nicht so richtig hart beendet. Es gab nicht diesen harten Cut oder so. Es wurde auch keiner verletzt.
Das ist relativ trocken.
Ja. Irgendwie schon. Man kann es gar nicht glauben, dass es jetzt auf einmal vorbei ist. So als, ja,
weil man sie halt auch als Paar irgendwie mag.
Ja, genau.
Also man hat sie sich, obwohl sie sich ja erst in der Hälfte der Staffel zum Paar entwickeln, hat man sie so schnell in ihr Herz geschlossen, ja, als Paar zusammen.
Diese Nashville-Folge, die hat halt schon extrem viel gemacht. So.
Diese Nashville-Folge, die fördert die Beziehung von den beiden halt so krass.
Genau. Und deswegen ist man am Ende auch so ein bisschen schockiert, aber hat halt noch, finde ich, so einen Restfunken Hoffnung, dass es irgendwann, natürlich nicht mehr in den 10 Episoden, sondern vielleicht in der zweiten Staffel, dann vielleicht irgendwann nochmal ein Aufeinandertreffen zwischen Rachel und Dev gibt, wo sie sich dann am Ende vielleicht doch noch verlieben nochmal und das große Happy End stattfindet. Ich weiß es nicht. Also ich könnte es mir gut vorstellen, weil ich die Schauspielerin von Rachel extrem super finde und also es ist schwer vorstellbar für mich, dass sie da keine Rolle mehr spielt, ehrlich gesagt. Hm. Ja.
Aber Fazit zu der ganzen Serie ist folgendes. Erstmal deins.
Boah, ja, das Fazit ist... also, wenn man ein Fazit zu sich selbst ziehen möchte, so, was viele ja aber machen, wo sie sagen, was ist die Moral so von der ganzen Geschichte, dann ist es natürlich die Geschichte mit der Person, die unter dem Feigenbaum sitzt. Und ganz ehrlich, ich sehe das ja auch oft bei mir selbst.
Oh, die Polizei hält uns an.
Die Polizei hält uns an. Es ist unfassbar. Es ist passiert.
Wow, wirklich?
Ich sag dir noch so, ey, wie geil wäre es, wenn die Polizei uns anhält, wenn mega Ding im Podcast. Und die wissen jetzt nicht, dass wir aufgenommen werden.
So. So, jetzt muss ich mal jetzt kurz hier.
Was sage ich, warum ist das Licht an?
An dieser Stelle folgt ein Moment, der für alle Beteiligten extrem peinlich war. Die Polizisten fragten unsere beiden braven Rapper, hey, schon mal Drogen genommen? Und unsere beiden Rapper sagten, nein. Dementsprechend ist das Ganze relativ langweilig, aber wir wollen euch das Ende nicht vorenthalten. Stellt euch trotzdem etwas Spannenderes vor, vielleicht eine Verfolgungsjagd, eine Schießerei, irgendwas Spannendes. Aber tatsächlich eher peinlich. Naja, weiter geht's.
Der lacht voll. Der überprüft gerade unsere Personalien und lacht.
Wir können ja wahrscheinlich unsere Facebook-Profile
gucken. Geht auf unsere Facebook-Profile.
Das sind geile Bilder. Wie lange war der jetzt?
1:04.
Sehr gut in der Zeit.
Ja. Die war geil, ne? Die war ein bisschen geil.
Nee.
Echt nicht? Ich habe sie nicht so richtig gesehen. Die sieht da ganz gut aus.
Kannst du mal bitte aufhören, über Polizisten zu reden? Spaß, die Alter.
Du bist eine schöne Frau. Was ist denn los? Ich mag das, wenn Frauen so Uniformen anhaben.
Ja, aber dann nicht die deutsche Polizeiuniform. Das ist einfach nur... Warte mal ganz kurz. Ich bin jetzt hier gerade. Bring dich das trotzdem? Ist das bei dir auch immer so? Ich habe ja trotzdem immer Angst.
Ja, klar habe ich immer Angst.
Obwohl man weiß ganz genau, man hat noch nie was gemacht, Alter. Noch nie so. Und, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Wochen ich keinen Alkohol
mehr. Ey, ich wurde noch nie angehalten. Ich hatte ja früher so einen alten Golf, jetzt habe ich ein neueres Auto. Ich wurde noch nie angehalten.
Als EMP-Fahrer wird man natürlich nie angehalten. Ne?
Nee, aber ich finde es krass, dass du jetzt angehalten worden bist. Wahrscheinlich, weil wir hier das dumme Licht anhatten, so ein bisschen, ne? Also ich glaube, anders kann ich es dir nicht erklären.
Ich glaube nicht.
Naja, egal,
da sind sie, die Kollegen.
Ja.
Dann muss er nochmal angehalten. Moment mal hier.
Moment mal.
So. Ja, toll. Ja, da haben wir die Polizei und mal auf. So.
Ey, das ist alles direkt
voll das Programm am ersten
Wow.
Tag. Ey. Nicht schlecht.
Ach du Scheiße, ey.
Ich habe trotzdem immer Angst vor Polizisten. Ja. Tatsächlich so.
Ja, aber der, also ganz ehrlich, als er gefragt hat, haben sie was getrunken, hätte ich am liebsten gefragt, haben sie was getrunken? Der hat so gelallt, ne, so ein bisschen. Der hat so, kam so komisch daher. Hat die ganze Zeit so rumgekichert. Also ich weiß auch nicht. Irgendwie, naja. Liebe Offenbacher oder wo auch immer
ich glaube. Das ist gerade im Rottgau tatsächlich. Das ist der Rottgau, das ist die harte Rottgau-Hut. Ich bin ja nur einen längeren Weg gefahren. Wir wären ja eigentlich schon längst zu Hause.
Ja.
Weil wir noch nicht so weit waren. Wir sind so weit mit Master of None, dass jetzt auch die Polizei jetzt aber ziehen sich nächste Opfer.
Ist echt krass, ne?
Ich hab das aber auch gar nicht registriert, dass die hinter uns waren.
Nee, ich hab's auch nicht registriert. Dann dachte ich erst, die kommen und sagen, hey, sorry, ihr seid verhaftet.
Naja, ist ja auch egal. Fazit. Wir waren beim Fazit von Master of None. Ich hatte dir das Wort überlassen und du hattest gerade so ein bisschen angefangen mit deiner, was für dich die Moral ist, was du für dich rausziehst.
Und dann wollte ich halt sagen, dass es halt bei uns auch so oft der Fall ist. Gerade bei dir jetzt zum Beispiel, also das ist das Beispiel, dass die Leute, die kennen dich ja schon lange und begleiten dich ja schon lange, die wissen natürlich auch, okay, du machst Musik, du machst Greenscreen, du machst so viele verschiedene Sachen, ja, und du hast eben auch diese ganzen Feigen quasi am Baum hängen, ja, und du musst dich auch entscheiden, so, was ist für dich die richtige Option, und ich finde es ganz gut, wie du es machst, weil du packst einfach alle Feigen im Moment, statt zu Hause zu sitzen und so ein bisschen zu verstarren, weil du nicht weißt, für welche Option du dich jetzt zu entscheiden hast, und mache ich jetzt eher das Lustige oder bin ich der ernste Rapper oder so, und das Problem hast du irgendwie nicht so ganz, aber das kennen bestimmt super viele Leute, die sich nicht so richtig entscheiden können. Bleibe ich jetzt hier quasi bei der Person, in die ich irgendwie verliebt bin, oder will ich doch nochmal den großen Schritt wagen, ein Jahr ins Ausland gehen? Und ich finde, das sind super moderne Probleme, und das fand ich irgendwie schön, wie halt da die ganze Serie mitgespielt worden ist, gespielt wurde, auf jeden Fall. Das ist irgendwie so mein Fazit gewesen. Also, ist ja kein wirkliches Fazit, das hat mich nur daran erinnert, und deswegen war die Serie eben so nah an mir, so, das kann ich vielleicht sagen, weil ich das auch gut kenne halt. Mhm. Schwer zu sagen, was mein Fazit ist, also...
Ja, aber generell ist es ja schon große Liebe und große, also man kann sagen, Master of None ist für uns für dich auf jeden Fall ein großes Herzthema.
Ja.
Oder ist dir sehr ins Herz gegangen?
Ey, mehr als.
Und man freut sich auf Staffel 2.
Auf jeden Fall. Ich habe gestern gelesen auf dem Instagram von Aziz Ansari, wurde geschrien, dass es wohl 2017 weitergeht. Ist, finde ich, ein bisschen hart, dass es erst 2017 ist. Ich habe so ein bisschen auf 2016 noch gehofft, aber das ist dann halt auch Wunschdenken. Wann und dann
war
denn geht
eigentlich
es
ja das auch Release weltweit? Das war im Herbst, glaube ich. Im Herbst oder so, ne? Herbst 2015.
Ich glaube schon. Also ich weiß jetzt nicht sicher, aber ich glaube schon. Da habe ich es auf jeden Fall so zum ersten Mal wahrgenommen. Ja. Und wir wissen aber auch, dass jetzt noch jede Menge anderer Kram kommt. So. Und am Ende geht es dann vielleicht super schnell. So, wenn es nicht gerade Dezember 2017 ist, ist alles gut. So, da freue ich mich auf jeden Fall sehr,
ich
sehr.
Anfang 2017.
Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Genau. Und hast du noch ein großes Fazit von dir?
Dass es wahnsinnig nah am Menschen ist, die Serie, dass sie ganz, ganz toll mit Klischees umgeht oder mit Problemen, die Klischees haben. Ich finde die Einbindung von Homosexuellen durch Denise richtig, richtig gut gelöst, also nicht plump. Mhm. Ich finde das ganze Rassismus-Thema überhaupt nicht mit der Brechstange oder sowas, wie oft so, ja, jetzt müssen wir nochmal über Rassismus reden, sondern so dieses, so dieser kleine Rassismus, dieser Alltagsrassismus, eigentlich in dieser Indians on TV-Folge, super schön, was heißt super schön? Schön kann man das Thema nicht abhandeln, aber sehr, sehr schlau, sehr, sehr smart und sehr, sehr unaufdringlich mit einem abgehandelt wird und einem da auch so vielleicht ein bisschen selber nochmal Anstöße in der Denke gibt, weil manche Sachen sind so alltäglich im Blut drin, dass man gar nicht vielleicht drüber nachdenkt. Und generell hat es halt diesen Beziehungskram, den ich auch bei so Sachen wie 500 Days of Summer oder sowas einfach mag, oder bei Filmen, die wir auch in der ersten Folge schon genannt haben, vielleicht lieber morgen oder so, so diese schöne Traurigkeit von Beziehungen fasst das eigentlich ganz gut auf. Mhm. Ich finde, Master of None ist mit einer der wichtigsten Serien, die Netflix Originals hat. So. Und deswegen kann ich die uneingeschränkt empfehlen. Und die hat auch eine sehr, sehr schöne Länge mit 10 Folgen. In 30 Minuten hat man 5 Stunden Spaß, kriegt ein sehr intensives Erlebnis, kriegt tolle Charaktere, Figuren, die man so noch nicht gesehen hat. Sehr, sehr schön gefilmt, sehr, sehr stylisch, wahnsinnig guter Soundtrack.
Ey, auf jeden Fall.
Und auch popkulturell einfach ganz, ganz viele schöne kleine Referenzen drin. Deswegen ist für mich Master of None tatsächlich mit einer der besten Serien, die Netflix momentan zu bieten hat. Fertig.
Finde ich gut. Jetzt habe ich so ein bisschen den Bezug auf mich oder auf dich gemacht und du hast nochmal die große Überschrift, also das große Endfazit gebracht. So. Ey, genauso ist es einfach. Und ich finde, jeder Mensch sollte sich echt Master of None mal angucken. So. Das soll man sich auf keinen Fall entgehen lassen. Es gibt so viel, ja, okay. Es gibt so, oder auch vielleicht gerade die nicht so viel im Hirn haben. Weil es gibt so viele Serien, ich weiß es, und es ist, manchmal denkt man sich, ja, das habe ich schon 20 Mal gehört, so klar, ich gucke es mir irgendwann mal an. Aber
im Übrigen, dieses Piepsen, was ihr immer hört, ist, wenn ich meine Hände vom Lenkrad wegnehme. Jetzt macht es das. Ja, guck.
Ey, krass.
Wenn das will ich darauf hinweisen, dass du nicht mit das Lenkrad anfasst.
Wow.
Irre.
Das ist echt
weiter.
Ja, und schaut es euch auf jeden Fall an, so lasst es euch nicht entgehen. Und ihr könnt natürlich auch noch warten, dann guckt es euch wenigstens kurz vor 2017 an, damit ihr dann auf jeden Fall die zweite Staffel, die wahrscheinlich mindestens genauso gut werden wird, starten können. So, das ist auf jeden Fall ein ganz großes Muss von dem aktuellen Jahr oder auch vom letzten Jahr, weil es da released worden ist, was das Thema Serien angeht, die man sich auf Netflix angucken kann. Ja.
Yes, sir.
Yes, sir.
Das ist Hase.
Ja gut, und jetzt haben wir hier natürlich noch...
Haben wir natürlich noch Twitter-Urteile
genau.
Zum Master of None. Nicht ganz so viel wie bei Deadpool gewesen, weil natürlich ist ein bisschen mehr ein Liebhaber-Ding, beziehungsweise Deadpool gucken ist halt einfach ein Blockbuster-Thema. Aber es haben trotzdem einige Leute was geschrieben. Denkt dran, wenn wir zu Themen was haben, generell immer mit dem Hashtag im Autokino auf Twitter und Facebook und sowas. Und gerade wenn wir nach Sachen fragen, immer mit @imAutokino. Hashtag im Autokino.
Ja, ist schon spät. Max, ist okay, es ist gar nicht so schlimm. Ich habe vorhin statt Tag Tag gesagt.
Ja, stimmt.
Alles gut.
Tag Team.
Ja, Tag Team. Das ist wieder Tag Team.
Ja, lest doch mal noch die Reviews vor.
Genau, Laura.
Interessante dabei.
Laura, die vorhin auch schon was geschrieben hat, @goingtosf, hat geschrieben: Master of None ist ganz große Liebe, witzig und dabei verdammt klug, ohne nervig belehrend zu werden, aber unbedingt OV anschauen. Ja, okay, habe ich nicht gemacht. Und das ist, was sie geschrieben hat, finde ich, ohne nervig belehrend zu werden, das finde ich eben so cool, weil dadurch, dass Dev diese ganzen Fettnäpfchen halt macht oder in diese tritt so, ist es halt, hat man nie so das Gefühl, diese Serie schwingt so mit der Moralkeule, weil er sagt ja nicht, was richtig ist, sondern er macht einfach nur die Fehler und hofft, dass der Zuschauer von selbst darauf kommt, dass es falsch ist.
Sehr schlau gesagt.
Lisa Sita @FiebsCallfield schreibt: Master of None war eine der besten Serien, die ich seit langem gesehen habe. Genau das richtige Maß an Witz und Melancholie. Hast du recht, Lisa. Das ist genauso, wie du es gesagt hast. Golden Tapes @GoldenTapes hat geschrieben: Master of None, super unaufgeregt und schön anzusehen, trotzdem suchtig. Ja, magst du sagen, also deine Follower?
Die haben ein ganz gutes Gespür, ne?
Bis jetzt
ja, geht's noch mit ihnen d'accord. Da kommt noch einer, wo ich nicht so. Mama, weiter?
Okay, das Easy Pop schreibt,
liebe Grüße. Ah, das Easy!
Ah, das Easy!
Hi, Simon!
Hi, Simon hier!
Hi, guck mal, du, da offenbare Junge, was schreibt er, hä?
Schmalzimmer hat geschrieben: Master of None einfach irre sympathisch. Ich hoffe, Love knüpft genau da an. Ja, das hoffe ich auch. Der Max sagt ja.
Da sage ich gleich noch was zu.
@Icky schreibt: Master of None, großartige Sendung mit viel Humor und einer guten Story. Leider zu wenig Folgen. Ich finde überhaupt nicht. Ich finde, es ist voll angenehm, dass es so lang ist, wie es lang ist. Klar wünscht man sich immer mehr Folgen, aber ich glaube, es ist genau...
Die würden sich irgendwann kaputt
schreiben. Ja, genau. Es ist so gut, dass es so endet jetzt und man freut sich, Alter. Ich tippe mit den Füßen, bis es 2017 ist. Mhm. So, warte mal ganz kurz. Dann Sebwatzian hat geschrieben: Master of None hat mich sehr überrascht. Am Stück durchgeschaut. Smart, lustig und herzlich schön.
Ja.
Und da
schreibe ich so.
PoTV hat geschrieben: Mass of None ist, als hätte jemand mich und meine Umwelt seziert, analysiert und zu 95% in Serienform wiedergegeben. 9 von 10. Ja, so geht's vielen, ne?
Ja, ich glaube, ja, das ist ja das, was wir auch schon gesagt haben, dass da viel Identifikationsfläche drin ist in den Themen und so.
Schaffrath hat geschrieben, liebe Grüße an die Michaela. Das Autokino Master of None, irgendwie wie das eigene Leben, nur ein klein bisschen beschissener, kann man lachen und lernen. Cookie Fresh at Blenderbus hat geschrieben, Master of None, eine Serie, die versucht witzig, oh Gott, was für ein Apparat. Eine Serie, die versucht witzig zu sein, nur weil sie ein Inder in der Hauptrolle haben. Große Enttäuschung. Ey, Alter, das hast du nur geschrieben, damit du hier erwähnt wirst und jetzt fertig gemacht wirst. Ganz ehrlich, das kann ich mir alles ganz, nicht erklären.
Ganz ehrlich, das dümmste Urteil, das man je in der Serie gegeben hat.
Ey, das ist wirklich, du wolltest nur erwähnt werden und ich schenk dir das nicht. Fick dich ins Knie, sag dazu nichts.
Aber was ist denn, wenn das ernst meint?
Dann, ja, dann ist er
weiß ja gar nicht, warum, warum er das nicht gerafft hat.
Dann sag ihm, warum er.
Ja, aber dann hat er die letzten nur eineinhalb Stunden noch nicht zugehört.
Nee, dann hat er nicht zugehört.
Ganz ehrlich, echt, Entschuldigung, aber das wirklich, also da werde ich echt sauer. So.
Ey, Alter,
so, dann echt, hast du es echt nicht verstanden. Hast du was anderes geguckt als ich. Dann geh doch nochmal zum Bülent oder zum Kaya.
Oder zum Luke.
Oder zum Luke.
Alles Wichser. Jindy June hat geschrieben, Master of None. Sehr unterhaltsam. Die Figuren sind mir verdammt schnell ans Herz gewachsen. Hoffe auf eine zweite Staffel. Kommt. IP schreibt noch als letztes die erste Serie seit Jahren, die es geschafft hat, das Seinfeld-Gefühl zu vermitteln. Viel gut, Serie hoch 100, das Autokino. Okay.
So, wenn ich Seinfeld geguckt, was ist denn das Seinfeld-Gefühl?
Das ist eine gute Frage. Also Serie von Jerry Seinfeld natürlich.
Ja, der
übrigens auch eine geile Serie hat noch, wo er mit Leuten im Auto rumfährt. Aber ist kein Podcast, ist zum Gucken. Und ey, ich weiß auch nicht, was das Seinfeld-Gefühl sein soll. Kann ich mir jetzt nicht erklären. So. Also habe ich jetzt auch nicht weggenördet, Seinfeld.
Muss man auch erstmal fragen, das riesen Seinfeld-Fan.
Ja, aber ja, das war's von den Twitter-Usern.
Ja, das ist gut. Wir sind nämlich auch schon fast zu Hause. Wir brauchen noch genau eine Minute. Ja. Dann würde ich sagen, jetzt weg mit den Drehbüchern!
Das war's.
Wir haben jetzt, das ist die dritte Folge. Wir haben eine lange Autofahrt hinter uns.
Ja.
Und machen jetzt Feierabend. Müde. Eigentlich müssten wir jetzt noch den Hammes anrufen, aber es ist zu spät. Weil der hat ja eigentlich die Hausaufgabe aufzugeben. Aber weil der Hammes nicht da ist, gebe ich dir die Hausaufgabe auf. Für das nächste Mal.
Ja.
Du guckst die erste Staffel von Love.
Ey,
ich habe sie schon gesehen. Gerne.
Das ist echt die beste Hausaufgabe, die ich je bekommen habe.
Das freut mich. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen von den ersten Folgen. Ende der dritten Folge von Im Autokino mit Chris und Max. Wir verabschieden uns, sagen Danke und mit dem Motorausgeräusch sagen wir dann auch Tschüss.
Macht's gut, ihr kleinen Mausbärchen.
Tschüss, ihr Spastis.
Wir hoffen, das Autokino hat euch gut an euer Ziel gebracht. Bis zum nächsten Mal, denn auch beim Autokino heißt es natürlich to be continued.